Hier ist Dr. Allmann von der Hörti Gang und ihr hört Dress Relief mit Sebi Kaiser und MC Smoke. Schieb mich an, du Schwein. Ja, logisch.
Nicht schon wieder ein Getränkesong, nicht geboren, doch dafür schämt sich jetzt mein Enkel schon. Wenn ich um die Ecke komm, mit nix Neuem, ganz normales Rap-Syndrom. Ideen gehen aus wie Kerzen im Wind, dicker Elton John. Mir wurde jeder Scheiß-Drink schon spendiert. Hab jedes auch mit Eis drin schon probiert. Eigentlich hab ich als Kleinkind es schon gecheckt. Auf der Welt gibt es nur einen Drink, der mir schmeckt. Und das ist kaltes Wasser ohne Sprudel. Kaltes Wasser ohne Sprudel.
So, meine Freunde, wir nehmen eine weitere Folge auf für unseren Podcast. Ich vergesse immer am Anfang den Namen zu sagen, was auch total unnötig ist, weil man ja weiß, worum es geht.
Man klingt ja drauf.
Nämlich, es geht um alle coolen Sachen, die es gibt und die uns beschäftigen, was in erster Linie das zu sagen ist scheiße, weil es geht nicht in erster Linie um Mode, denn Mode ist ist Konsum. Es geht um Kultur hier, ein kultureller Podcast. Wir sind quasi das literarische Quartett, nur zu zweit, wo ich die Rolle von Marcel Reich-Raninski einnehme. Und wir reden auch sehr gerne über Hip-Hop, weil uns das viel mehr beeinflusst hat als Mode und da ich persönlich dadurch erst angefangen habe, mich mit Mode zu beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es bei meinem wunderschönen Partner Sebastian aussieht, den ich noch gar nicht vorgestellt habe. Hi Sebi.
Du tust gerade so, als wäre es unsere erste Folge.
Ja,
also
es ist unsere erste Folge in dem Sinne, dass wir jemanden da haben.
Ein Promi,
der nicht aus der Modeszene kommt, würde ich jetzt mal so sagen, denn sonst... Wir haben Hochkaräter da gehabt, aber das waren alles Leute, die in erster Linie mit Mode in Verbindung gebracht werden. Wir haben auch Rapper angefragt und keine Rückmeldung mehr bekommen. Heute haben wir einen Rapper da und es gibt keinen, den man lieber da haben würde. Beziehungsweise ich will gar nicht sagen einen Rapper, weil ein Rapper ist auch jemand, der auf einem Eurodance-Track rappt. Wir haben einen MC heute da.
Yeah.
Ein Master of Ceremony.
Oh,
den Rapsten. Möchtest du dich vorstellen, mein Freund?
Ja. MC Smoke hier am Mikrofon, schön hier zu sein im Podcast. Ist ein sehr schöner Sonntag heute, ein Sonntagabend. Du rauchst, finde ich jetzt nicht mehr so cool. Aber ja, was geht? Was wollt ihr wissen? Warum habt ihr mich einfach ins Auto gesteckt und mich hier hingebracht? Was wollt ihr eigentlich?
Tatsächlich haben wir vorhin noch Musik von dir gehört und ich habe da auch mein Rauchverhalten überdacht, nachdem ich... Dein Hit, wie kann man nur rauchen?
Wie kann man nur so dumm sein?
Ach, scheiße, ich bin so dumm, dass ich mir nicht mal den Titel merken konnte. Ich habe mir das
gut vorbereitet.
Weggeraucht.
Geil.
Wir sind hier, um mit dir über dich zu sprechen.
Ja, das finde ich.
Wir reden über dich, weil du einer der sympathischsten Rapper in Deutschland bist.
Danke.
Weil du jemand bist, der eine, was vielen Rappern fehlt, eine gewisse Art von Humor auch hat.
Mhm.
Und vor allem jemand bist, der nicht, sich nicht scheut, kontroversen Themen aus dem Weg zu gehen.
Und du Pause. Trägst normale Hosen.
Und du trägst normale Hosen, denn wir haben auch eine Diskussion geführt darüber, dass es keine Rapper gibt, die normale Hosen tragen.
Wie meinst du das? Also,
darauf kommen wir später zu sprechen,
mein Freund. Das ist jetzt interessant, weil...
Wir beginnen jetzt...
Ich bin auch ein Modezar, das vergessen viele Leute. So. Ich bin einer der Merchandise-Kings im Game.
Rap-Merchandise steht auch auf dem Zettel.
Ja.
Nice. Aber wir beginnen jede Folge mit einer Frage.
Mhm.
Und ich würde sagen, mein Kumpel Sebi übernimmt die einmal. Ich würde jetzt eigentlich mein Telefon suchen, um den Jingle dazu einzuspielen. Aber ich finde es gerade.
Hier ist so dein Telefon, ne? Unter dem Royal Bunker.
Unter dem Royal Bunker Funkstyle Magazin von 2002 lag mein Telefon.
Während
ich meinen PIN eingebe und Sebi schon nervös hin und her rutscht, weil er schon darauf wartet, diese Frage zu stellen, die Frage aller Fragen ist, lieber MC Smoke.
Wie viel ist dein Outfit wert?
Das ist endlich mal wieder eine gute Frage. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also das Shirt war schon ziemlich teuer, weil es aus Miami...
Was trägst du denn da für
also
ein Shirt?
Also ich trage hier einmal das DJ Khaled We The Best Ding von 2016. Das war auf jeden Fall eine funny Story, weil da war der We The Best Store, gab es noch nicht für Europe. Somit musste ich ihn quasi aus den USA herholen. Und das ging nur, dass ein Fan von mir gerade in den USA war, irgendwo im mittleren Westen. Dann hat er sich das halt im We The Best Store für mich gekauft
Aber da ja dann, wie war das nochmal? Boah, ich kann es nicht ganz rezipieren. Auf jeden Fall musste es mit dem Umweg über Norwegen dann zu mir geschippt werden. Und ich glaube, das Shipping war teurer als das Shirt. Das Shirt war so 40 Euro und das Shipping... Ich hatte noch andere Shirts dabei. Aber ich sag mal, mit der Shipping-Sache, vielleicht sind es 60 Euro. Sonst habe ich eine Hose an. Ich weiß nicht, woher die Hose ist. Ich schätze jetzt mal auch 40 Euro, da sind wir schon bei 100 Euro.
Mhm. Damn. Das ist eine schwarze Hose. Kann es sein, dass die von Zara ist?
Dann wäre die ein bisschen günstiger, ne? Glaube ich. Ich weiß es
Trägst nicht. Trägst du Zara-Hosen?
Nee, glaube ich nicht.
Zara ist unser erklärtes Feindbild.
Okay, nee, ich habe aber eine Jacke von Zara, tatsächlich.
Du bist aber real und kannst das machen. Wir haben Zara zu unserem Feindbild erklärt. Wir lieben Mode, wir lieben Kultur.
Wir lieben, wie viel ist dein Outfit wert,
Videos. Wir lieben, wie viel ist dein Outfit wert, Videos bei YouTube und hassen sie gleichzeitig, weil da Leute sind, die einfach so teure Scheiße tragen und aussehen wie ein Gerümpel. Mhm. Und egal, wie teuer die Schuhe sind, ob es 5000 Euro Pharrell Adidas Schuhe sind zu einer Moncler Jacke, die Hose ist immer von Zara und kostet 20 Euro. Und das ist für uns Fake Shit, genauso wie wenn man seine Texte nicht selber schreibt.
Ah, das ist ja auch egal. Also heutzutage ist es doch egal.
Uns ist das egal, wir haben bessere Sachen zu tun.
Wir haben den Zettel mit den Fragen auch selber geschrieben.
Ach cool, krass.
Real. Wow. Aber wir waren noch nicht fertig.
Schuhe, genau, Schuhe von Georgs. Andere Schuhe kommen mir nicht mehr ins Haus, schon seit 2 Jahren. Die waren runtergesetzt von 160 auf 90.
Das ist endfunky, dass du Georgs Schuhe trägst. Und Georgs hat tatsächlich versucht, letztes Jahr in die Turnschuh-Szene reinzukommen.
Ach krass.
Hast du das zufällig mitbekommen als Georgs-Träger?
Aber ich habe nur ein paar gesehen, die so ein bisschen Turnschuh-mäßig
aussahen.
Die waren nicht so geil.
Eine Gruppe von Influencern nach Amsterdam eingeladen und da konnten sich alle Leute Georgs-Schuhe machen.
Und kiffen.
Das ist natürlich, das gehört mit dazu.
Wenn der Schuh atmet, kann der Schuh dann auch kiffen in Amsterdam?
Uff. Ja, ich würde erst mal Ja das sagen.
Sowas, was wir vielleicht mal Georgs bei Facebook fragen sollten.
Das würde mich auch interessieren.
Ja, Georgs ist sehr verschlossen. Ich wollte natürlich auch so einen Werbedeal mäßig dann mit meinem Song in Kombination einholen, aber ne, interessiert die nicht. Die Wenn sind nicht mit der Hip-Hop-Kultur verbunden. So null. Das kennen die, glaube ich, gar nicht.
Wenn ich irgendwann mal Georgs Kontakte haben sollte,
dann arbeiten wir das,
Dann denke ich an dich.
Das freut mich, danke.
Vielleicht kriegst du dann auch dein eigenes Modell.
Ey, das wäre ja gut. Das wäre krass, aber ja. Ich bin echt, was Schuhe angeht, so sitze ich natürlich falsch hier, aber für mich sind Schuhe.
Wir reden nicht, das ist kein Turnschuh-Podcast.
Ich weiß, aber vielleicht kennen ja die Podcast-Hörer dann deinen Schuh-Grind und deinen Sneaker-Grind eher.
Heute wird nur mit Delfinen gegrindet.
Ja,
true. Oder aber, mein Traum wäre ja, ich will mit dir die ganze Nacht grinden.
Wow.
Du erkennst die Referenz.
Ich will die ganze Nacht.
Nee. Du und ich, wir wollen die ganze Nacht grinden. Mein Lieblingssong von dir, Smokey Dokey.
Ach krass, habe ich das so gesagt im Song?
Ja. Und seitdem meine Kumpels und ich, die es damals gefeiert haben, wir haben damals gesagt, es gibt keine schönere Vorstellung, als mit einer Frau einfach die ganze Nacht zu grinden.
Ich sag in dem Song grinden? Also mit jemandem, mit einem Frau?
Aber zu der Zeit bist du auch noch mit Frauen in den Diskos gegangen.
Ja, das stimmt, das war eine harte Zeit. Ja, nur das Musikvideo sollte ich mal offline stellen mittlerweile, das ist echt peinlich. Ich versuche gerade den Song durchzugehen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie er geht. Aber irgendwo kommt Delfin vor im Wort. Und das war dann für mich die Inspiration für Grind mit Delfin.
Ah, okay. So. War das dein erster Song? War es dein erstes Video? Ja, oder?
Nee, dein erstes Video war, glaube ich, Winter ist.
Oder stimmt. Winter war. Mein erstes Video, das war, ja gut, das, woher sollt ihr das wissen, es war dann auch ein paar Jahre später wiederum offline. Das müsste 2008 gewesen sein. Sie nennen mich MC. Weil mein erstes Musikvideo wirklich 2008, aber ich hatte schon Videos auf YouTube ab 2005 oder 2006, aber halt mit Bildern unterlegt.
Mhm.
Aber ich sag mal, das erste oder das älteste Musikvideo von mir, was man jetzt noch im Netz findet, müsste Winter war sein, glaube ich.
Ja. Also videomäßig bist du also schon über 10 Jahre dabei.
Ja.
Und qualitativ hat sich seitdem nicht viel geändert.
Sich eigentlich nichts. Also ich habe dieses Jahr Musikvideos mit der gleichen Kamera gedreht, wie Winter war gedreht wurde, zum 10-Jährigen.
Das ist funky.
Und mein nächstes wird auch wieder mit der Kamera sein, glaube ich. Ich habe keinen Bock auf Videos, Alter. Videos.
Was ich eigentlich krass finde, weil Ich finde, Musikvideos ist für mich so eine Sache, da entspanne ich richtig bei, weil es sind meistens auch ältere Sachen, weil das halt
ja,
die ganze Musik nochmal untermalt.
Das Throwback-Feeling, okay. Das okay, natürlich, so muss man ja auch sehen, wenn man das macht. Klar muss man auch denken, ey, in 5 Jahren muss es ja auch noch irgendwie cool sein. Aber jetzt finde ich, die Entwicklung mittlerweile ist so, ja, es ist alles 4K, Full HD. Und wenn es dann nicht ist, dann ist es halt immer so dieser Retro-Filter, sage ich mal, drauf. Also natürlich gibt 1000 Gegenbeispiele, gibt auch geile Videos, aber ich sag jetzt
mal. Hast du ein Lieblings-Rap-Video?
Mein Lieblings-Rap-Video.
Oder Lieblingsmusikvideo?
Warte. Was habe ich am öftesten, am meisten geguckt? 1-2 Hand aufs Herz war auf jeden Fall das erste, was ich so richtig wahrgenommen hatte. Das ist so ein richtig cooles Video.
Das war wahnsinnig gut, ja, wo alle Hamburger Rapper bei einer Talkshow saßen und im Publikum sich prügeln und es wird sich um Nina MC geprügelt.
Voll,
Fettes Brot sitzt im Publikum, wobei Fettes Brot halt endwack ist leider.
Ja.
So wie alle aus Hamburg.
Nicht alles aus Hamburg.
Nein.
Vieles aus Hamburg.
So kann man das jetzt hier nicht handhaben.
Würde ich jetzt auch nicht sagen.
Aber aber sonst Lieblings, boah, ich hatte die Debatte schon mal, da hatte ich
nicht. Ich auch, und wir kamen zu keinem Punkt, was viele gibt.
Ja, aber ich hatte da eins gesagt, wo ich mich, Alicia Keys No One so ein bisschen, aber auch weil es ein Lieblingssong ist, Eminem Lose Yourself fand ich krass, einfach, ne, wegen dem Film auch. Es gibt auch viele, ja. Was ist dein Lieblings- oder euer Lieblingsvideo?
Mein Lieblingsmusikvideo ist von Meat Love. Objects in the Rearview Mirror may appear closer than they are. Und das wurde von dem Typen gedreht, der auch Pearl Harbor gedreht hat. Michael Bay. Aber das ist jetzt kein Rap-Ding. Rap-mäßig kann ich mich nicht entscheiden, weil es in zu vielen Phasen zu viele geile Sachen
hat.
Da kannst du halt Dipset Anthem sagen.
Ja, logisch, klar.
Dann kannst du aber genauso gut irgendein altes Ice Cube-Video sagen oder halt alles, was Hype Williams gedreht hat und alles, wo Puff Daddy einen Pelzmantel trägt. So.
Also es gibt echt extrem sehr viele.
Bad Boy for Life, ja.
Es gibt sehr viele geile, was mir jetzt gerade nur einfällt, ist Street Dreams und Nas, weil Casino so ein verdammt geiler Film ist und das ja quasi Casino in kurz ist und da spielt ja sogar Frank Vincent im Video mit. Und
das ist ziemlich geil, aber ich fand es
ein
bisschen, das war nicht, da fand ich Nas nicht so cool. Das war nicht mehr
das Lied ist nicht geil, aber das Video ist geil.
Ja, aber das war dann halt auch schon, Nas ist nicht so der Shiny-Typ, der ist so der Street-Typ, der soll in New York stehen und Timberlands tragen und rappen, dann ist er geil.
Im Schnee.
Okay.
Ganz genau.
A Trade It All von Fabulous, glaube ich, habe ich als Kind rauf und runter geguckt.
Das die Olle ist endsüß im Video.
Ja, ne?
Charlotte Hornets
Jersey. Diese Jersey-Side, das war schon geil.
Ja, wir haben gestern angefangen, Bilder zu sammeln mit den besten Jerseys, die jemals getragen wurden in Rap-Videos.
Geil.
Und da ist die ganz weit vorne, neben dem Typ aus den Dipset-Videos, der nur ein Bein hat. Bei Hey Ma dann in diesem Interlude da plötzlich anfängt zu tanzen und zum Schluss seine Krücken wegwirft.
So. Ja, 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 ja.
Das ist halt richtig, richtig geil. Oder halt bei Bad Boy for Life werden doch auch Jerseys getragen.
Ja, natürlich.
Oder
natürlich,
Rough Riders Jerseys.
Genau, also die werden auch Jerseys getragen, oder?
Ja. Doch. Ja, das auf jeden Fall.
Mich stören immer diese Football-Trikots oftmals. Und Baseball finde ich dann wiederum ganz geil. Also nicht, also jetzt von der Ästhetik der Trikots, aber ich mag schon, muss für mich Hip-Hop und Basketball passt zusammen. Andere US-Sportarten weiß ich nicht, fühle ich nicht so.
Dann Football ist, glaube ich, auch Baseball ist auch endlangweilig, wobei Baseball-Jerseys geil. Football-Jerseys, ey, wenn ein Rapper ein Football-Jersey getragen hat, fand ich ihn immer nur halb so cool wie den im Basketball.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja,
vollkommen.
Das ist so, Basketball, das ist irgendwie, das ist die Connection.
Und bei Baseball sind es halt eher die Caps dran.
Ja, ich überlege gerade, was für Rapper es gibt, die coole Baseball-Jerseys getragen. Mir fallen nur Jagged Edge ein und
ich glaube, Rapper Fabulous im Lumidee-Video trägt er dieses, New York Socks. Nee. Boah, ich weiß nicht, Baseball kenne ich mich nicht mit aus. Auf jeden Fall trägt er so ein richtig geiles schwarz-graues Ding. Oder war es Busta Rhymes? Oder einer von beiden zumindest trägt so ein richtig geiles Jersey und dann wollte ich mir das damals auch holen und sah den Preis so 170 € für den Scheiß und gut, ja.
Wusstest du, dass es mal Royal Bunker Basketball-Trikots gab?
Nee.
Royal Bunker hat, wir haben uns ja vorhin schon drüber unterhalten, kommen vielleicht auch später nochmal darauf zurück, gehe ich von aus. Anfang der 2000er, als Deutschrap langsam erfolgreicher wurde, hat Royal Bunker nicht nur normales Merch rausgebracht, sondern auch richtige Klamotten gemacht.
Ach krass, also vorreitermäßig gewesen.
Ja, also, das ist definitiv. So, ja. Das ist definitiv. Die hatten babyblaue Basketballtrikots, auch von Champion. Okay. Und da war halt einfach das Royal Bunker Logo drauf. Und dazu gab es damals noch einen Jeansanzug. Jeansanzüge zu der Zeit natürlich auch mega geil. Ja, ja. Den Hood Dominator, so hieß das Ding.
Hast du es jetzt gegoogelt?
Nee, es ist mir letztens nicht eingefallen. Wir haben ja letztens einen Podcast gemacht mit meinem Kumpel Hanno aus Berlin, der früher der DJ von Rhyme & Simon war. Mhm. Und das war sehr interessant. Und es gab diesen Hood Dominator Anzug, da konntest du unten die Hose umlegen und da war da so RB, RB, RB. Also das war
schon krass, hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich ärgere mich auch, dass ich den nicht habe, aber findest du auch nicht bei eBay Kleinanzeigen in Berlin oder so. 2000, also wir haben gerade über deine ersten Videos geredet, aber ich gehe davon aus, dass nicht direkt der erste Text, den du geschrieben hast, direkt als Video rausgekommen ist.
Nee, also...
Wann hast du mit Rap angefangen?
2001 die ersten Texte geschrieben, anfänglich immer auf Englisch. So, ich habe die Eminem-Booklets genommen und einfach versucht, da Texte rauszunehmen und irgendwie so zu umstrukturieren, dass es sich auch reimt. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Ich konnte gar kein Englisch. Und dann die ersten
deutschen Sachen. Dann hättest du so rappen müssen wie Tanzverbot.
Ja, genau, wirklich. Es war wirklich Tanzverbot oder mein Homie Washing Machine Willy. Der rappt auch so.
Und denen ist es auch relativ ruhig geworden, dass das
den feiern wir, aber es ist eine ungekrönte Untergrundlegende.
Ja, das ist halt, es kommt, liegt jetzt an ihm.
Aber ist aus dem Arsch kommt er im Knast oder so?
Nö.
Okay.
Einfach faul. Trump is gay because of Putin war wohl so hart für ihn, dass es
wahrscheinlich
5.000 Plays hatte oder so. Das war schon ein bisschen zu viel für ihn auf einmal. Das
hat dann eine Künstlerseele, die kommen manchmal halt
nicht so mit. Ja, also Erfolg, ne, so, das ist manchmal too much für einige. Ja. So, es gibt Leute, die können mit Erfolg nicht umgehen. Ich kann's, sage ich immer wieder gern.
In seinen Videos fand ich, hat man nur gesehen, dass da auch eine kriminelle Ader auf jeden Fall gibt. Oder ist das mehr so ein Image? Das ist
einfach fake.
Okay.
Alles fake. Das wollte ich gerade erzählen. Naja, genau, dann die ersten deutschen Sachen. Also wirklich, ich hätte ja letzte Woche in meiner Insta-Story dann meine erste Single wirklich gezeigt. Ja, das Cover war natürlich wavy. Das war 2003, da kam ich in die, in die fünfte Klasse.
Ach so.
Ja, Pubertät war ich schon längst. Genau, da waren meine ersten Sachen. Ab dann fing wirklich der Grind an. Ab 2003, ab der Single, bis heute an diesem Tag, jeden Monat Releases gefühlt.
Das fand ich bei dir schon immer so geil und du hast immer wirklich diesen, das Grind ist das Wort des Tages, du hast immer schon diesen Ami-Grind.
Ja, natürlich.
Mixtapes, Tracks raushauen und sowas. Ich habe damals mit vielen Leuten rumgehangen, ich habe in meinem Leben 2 Songs aufgenommen, die beide ends wack sind. Vor allem war bei einem, einer war ein Posse-Track und es wurde der Beat genommen, den ich nicht wollte.
Ja, gut.
Das ist und aber
immer schwierig.
Da haben alle immer rumgesessen und halt an Alben gefeilt oder an Tapes und so weiter. Und das war eigentlich dieselbe Zeit, in der du angefangen hast, aber du hast dann ja einfach rausgehauen. So. Das fand ich halt immer ganz funny.
Also ich unterscheide bei mir in der Kunst so, es gibt Alben. So gesehen habe ich bislang 2 Alben released. Das war 2015, Bereit zu leben. Das war in der GUDG-Ära. Und letztes Jahr Paläste aus Scherben, wobei Paläste aus Scherben mehr ein EP-Feeling hat, weil es 25 Minuten geht, aber es, für mich ist es rund wie ein Album, aber es ist halt ziemlich kurz.
Ja, Elmatic geht doch auch nur 30 Minuten.
Stimmt, oder? Ja, ja, klar. So unterscheide ich. Es gibt einmal diese krass konzipierten Sachen, woran ich verhältnismäßig sehr lange dran sitze und auch wirklich mir einen roten Faden überlege. Und so, das habe ich wirklich vor, alle 2-3 Jahre nur zu machen, wirklich mit einem Album rauszugehen und so ein bisschen, ja, weil ich auch Bock habe, dann einfach so die erste Single zu präsentieren und die zweite Single und dann so ein Album. Das mag ich auch noch so, weil als Fan jetzt Rick Ross hat Port of Miami 2 rausgehauen, dann freue ich mich auch auf so ein Album. So, ne, auf die erste Single, die zweite Single, vielleicht auch die dritte Single, dann Album-Release. Ne, so Rap-Head bin ich auch so noch, dass ich das geil finde. Andererseits mag ich, bin ich ja natürlich auch voll geprägt von Mixtapes, Ehren von dem ganzen Output von Lil Wayne und allen anderen Südstaaten-Rappern, dass ich auch einfach mag, jetzt Sachen rauszuhauen. Vor allem dieses Jahr so kam ich nie zu einem richtig großen roten Faden in meiner Kunst, sodass ich einfach Singles raushaue. Einfach, wenn ich merke, der Song ist dope, der ist rund, der fühlt sich jetzt genau richtig an, warum soll ich ihn ein Jahr lang bunkern oder so, dann droppt er halt eine Woche später auf Spotify. Auch der.
Du haust ja auch, wenn du abends weggehst, ganz gerne mal Singles raus. Beziehungsweise Single-Mädels haust du aus dem Club raus?
Ja, eben, hab ich. Wow, okay, krass. Ja, wirklich, ja gut. Das ist halt einfach modern.
Und weil wir auch natürlich immer im Hinterkopf den Modegedanken haben, wie hast du dich zu der Zeit gekleidet, als du mit Rap angefangen hast?
Boah, ganz, ganz schlimm. Kalkanei, G-Unit, Rockerwear, South Pole, weil es ein bisschen günstiger war. ich hatte ab der 6. Klasse, weil dann meine ersten Singles auf dem Schulhof eingeschlagen hatten, habe ich mir gedacht, jetzt brauchst du eine fette Chain. Und dann, weiß ich noch, gibt es noch irgendwie ein Klassenfoto. Alle normal gekleidet, wie halt Sechsklässler gekleidet sind. Also war denen egal, die Eltern haben die angezogen. Und ich hatte halt ein babyblaues Kalkanei Longsleeve Shirt Ding halt an. Und dann eine fette Fake Bling Bling Kreuz Chain.
So eine wie Shindy jetzt trägt.
Genau, also und ich sah wirklich aus wie Shindy jetzt.
Also warst du schon damals deiner Zeit voraus,
natürlich,
in der 6. Klasse?
Ja, klar.
Ja, wobei Shindy ja, das, was Shindy gerade macht, ist ja nichts Neues, sondern der ist ja, denke ich mal, ungefähr ein Alter wie. Wie alt ist ein Shindy? So, ich denke, dass er von derselben Zeit wie wir geprägt sind, und das ist halt alles Throwback.
So. Ja, genau.
Ja,
genau.
Die, der jetzt trägt, sehen aus wie aus einem Leanback-Video. Und
genau, so. Also ich glaube, genau die Zeit, die uns auch bestimmt hart geprägt haben wird, hat ihn dann genauso geprägt. Auf jeden Fall. Ja, aber so. Solche Klamotten habe ich halt getragen damals. Und das ging eigentlich auch relativ lang. Bis 2009 habe ich, glaube ich, lange Hip-Hop-Klamotten getragen. Ich brauchte so 2-3 Jahre länger als alle anderen, um da wirklich weg von zu kommen. Also war ich auch mal so ein paar Jahre lang richtig hängengebliebener Hip-Hopper, glaube ich, in den Augen einiger Leute.
Ja, und jetzt mit dem DJ Khaled-T-Shirt, dann bist du Vogue und nicht mehr so hängengeblieben.
Nee, jetzt bin ich einfach Unvogue.
Das ist Unvogue, auch geil. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du in einem Podcast bist. Ich habe eine Folge von Trau kein Promi mal mit dir mitgebracht. Hast du auch vor, uns so auseinanderzunehmen?
Nee, also
okay.
Aber ich habe Trau kein Promi auch gesagt, dass ich nicht vorhabe, ihn auseinanderzunehmen. Also lass uns mal Schmarrn überraschen.
Ja. Okay, ja. Das war auf jeden Fall ganz geil.
Danke.
Wie du erzählt hast, dass du gezwungen wirst, Buttplugs zu tragen auf Konzerten.
Ja, ich denke, das ist wirklich so. Also mittlerweile glaube ich wirklich dran. Okay. Diese Lüge ist für mich momentan, also durch die Zeit, zu einer Wahrheit geworden.
Okay.
Ich glaube wirklich dran. Also alle, die beim Major unterschreiben, haben safe. Nicht immer. Man kann auch nicht pauschal sagen, aber einige müssen das auf jeden Fall. Wow. Die G-Unit-Schuhe, ja.
Ich war jetzt kurz einmal weg, weil ich...
An, du Sau.
Weil ich immer eben ein paar G-Unit-Schuhe holen musste.
Die hatte ich nie.
Ich hatte die auch nicht, weil aber auch zu der Zeit war ich so real. Ich habe halt mit Freundeskreis begonnen und war halt so richtig realer Realkeeper. Und als 50 Cent dann kam, dann wurde es halt Mainstream und plötzlich haben die Leute, die vorher über meine Klamotten gelacht haben und über meine Musik in meiner Schule, fanden dann G-Unit cool. Und dann kam dieser G-Unit-Schuh raus, nicht gekauft. Adidas Superstar mit Fat Laces habe ich lieber getragen.
Krass.
Und den haben wir letztens bei uns in der Firma gefunden. Der hat den Kollege von mir einfach über 8 Jahre unter seinem Schreibtisch stehen. Er hat den nur geschenkt bekommen, weil da halt ein G drauf ist und sein Name Götz ist.
Ach du Scheiße.
Und inzwischen finde ich ihn geil.
Und er weiß nicht, was G-Unit ist, oder?
Nee, wusste er nicht.
Ach krass.
Gott. Aber ich, weil ich halt älter werde, ich weiß es halt sehr zu schätzen, dass ich in so einer Zeit aufgewachsen bin.
Voll. Was ist das für eine Size?
Es müsste eine 42 oder 42,5 sein.
Ja. Ach, das ist USA. Krass.
Die Estor Carter waren aber auch ziemlich...
Die S-Dot Carter, kennst du die Jay-Z-Schuhe noch?
Da? Ja, ja, klar. Die hatte, glaube ich, mein Bruder. Ich hatte dann die späteren G-Unit-Schuhe. Glaube ich,
mit gab's Spinner doch... dran?
Nee,
das Spinner dran?
Nee.
Ich weiß, dass es bei Dada-Schuhen Spinner gab, aber ich weiß nicht.
Ich bei G-Unit.
Aber da war eine Geldklammer dabei mit dem Spinner und die habe ich, glaube ich, irgendwo.
Mein Bruder hat die auch noch.
Die ist mega geil. Ja, Geldklammer ist der größte Baller-Move. Neben Gummiband an.
Ja, ja, voll. Absurd, ey. Absurd, auf dem Dorf so zu leben, ne? Aber ja. Wir haben es gefühlt.
Das definitiv. Und so blöd es klingt und so für wie blöd auch immer uns unsere Verwandten oder Leute gerade, ja, hat das halt echt gefühlt so.
Voll.
Mit voller Überzeugung habe ich mir damals einen Durag gekauft.
Krass, okay.
Meine Mutter hat es mich nicht tragen lassen.
Ja. Zu Recht.
Ja, ja, eventuell. Aber ich habe mir letztens einfach, weil ich dachte so, ey, Durag ist schon geil, ich habe mir eins gekauft und ich trage es jetzt zu Hause.
Ja, voll. Ich habe auch noch ein Durag zu Hause, ein Babyblaues, passt dann zu dem Kalkanei. Longsleeve, also...
Ja, warum, das ist aber kein Longsleeve aus babyblauem Samt, oder? Also ganz normaler T-Shirt-Stoff.
Ja, vielleicht sogar aus babyblauem Samt und ich weiß es gar nicht.
Samt-Trainingsanzüge waren mega geil.
Ja, ja.
Aber da waren auch die guten zu teuer, deswegen habe ich nur Red Rum getragen.
Ah, ja, für mich war auch damals Hip-Hop-Mode natürlich, ey, wie soll man das mit bisschen Taschengeld finanzieren? Also ich musste meine Eltern schon richtig therapieren, dass ich diese Klamotten trage und ja... Manches war halt nicht möglich. Ich wollte auch unbedingt diese Dinger haben, wo alle NBA-Mannschaften drauf waren.
UNK.
Boah.
Ja. Yeah.
Boah. Und diese Hose. Es gab einen bei mir auf der Schule mit dieser Hose. Da war, glaube ich, die Western Conference war drauf. Alter. Boah. Dafür hätte ich getötet damals.
Ist dir die Marke Supreme ein Begriff?
Klar.
Ja, Supreme hat vor kurzem Schuhe rausgebracht, Air Force One, die halt genauso aussehen.
Ja, ich weiß.
Ich habe dann direkt gedacht, ey, das sind komplett die Reeboks von damals.
Ja, ja, auch. Die haben doch auch, auch die gleiche Jacke.
Da gab es dann auch noch so ein Basketball-Jersey und die passende Hose zu.
Ja, oder die Hose zu, genau. Ich habe das bei Rin, glaube ich, gesehen, das ist einmal getragen. So. Finde ich cool, so, ich mag das. Jetzt bietet sich ein bisschen, ist ja eh auf dem Throwback, jetzt Film komplett. Finde ich nice, so, ja.
Wie kann eigentlich so ein blödes Kaff bei Stuttgart so
viel? Ja, Wahnsinn, ich finde es super lustig.
Wir haben doch vorhin, wir haben doch gestern herausgefunden, dass Pur dort aus der Umgebung kommt.
Ja, okay.
Und wahrscheinlich ist daran liegt, der Einfluss, weil, ja. Alleine, dass Shindy sich als Young Hartmut Engler bezeichnet, ist halt der übergeilste Begriff. So, besser als zu sagen, man ist die personifizierte.
Ach, also Hartmut Engler ist der Frontmann von Pur.
Ja, okay, ja,
genau. Das habe ich gleich gerafft in dem Moment, als er sagte.
Meine Tante hat mal als Kompliment zu mir gesagt, ich würde aussehen wie Hartmut Engler.
Wow.
Ja. Nein, das tue ich nicht. Sag sowas nicht. Wenn du sowas
nein, aber.
Also, sie meint es
nicht. Ihr seid beide sehr braun. Also so schön gebräunt.
Ja, beide
so.
Fukuhila.
Ja. Das war aber tatsächlich Ende der 90er und ich hatte einen Fukuhila. Oder Mitte der 90er hatte ich auch Fukuhila.
Geil.
Aber meine Tante war ein großer Pur-Fan.
Ja, wer war kein Pur-Fan? Wer hat nie Pur geliebt?
Ich höre heute noch.
Ich habe Pur erst später zu lieben gelernt. Also sagen wir mal so, als ich 18 war, weil man dann halt, wenn man Kumpels rum mal Pur angemacht hat.
Ja, Abenteuerland.
Nee, mit 18 war ich zu real, da habe ich sowas nicht gehört.
Ach, als wenn.
Ja, jetzt höre ich sowas.
Ich hätte auch gerne an der Pur-Kreuzfahrt teilgenommen, die es letztes Jahr gab.
Wow.
Da konnte man 4 Tage lang mit Pur auf dem Schiff rumfahren und die, glaube ich, jeden Abend aufgetreten.
Jeden Abend Abenteuerland.
Ja, ich würde gerne bei der MC Smoke Kreuzfahrt teilnehmen.
Kommt, coming soon, announce ich
okay.
Nach dem Podcast.
Das ist richtig geil. Du hast gerade gesagt, dass du deine Eltern therapieren musstest, um Sachen zu bekommen. Klar, es war teuer. Ich habe damals einen Rockaway Pullover für 180 Mark gekauft und meinen Eltern erzählt, der würde 40 Mark kosten, damit sie mir 40 Mark dazugeben.
Ja.
Ich habe ihn auch bis heute noch. Und deswegen bin ich sehr schnell dann auf Merchandise gegangen. Denn Merchandise, ein Kalkani-T-Shirt hat, weiß nicht, wie viel Mark hat das gekostet? Also wie viel Euro?
Ja, genau. Also bei mir fing es mit Euro an auf jeden Fall mit der Hip-Hop-Mode. Ja, boah, ab 50.
Ja,
40.
Und ein Merchandise-Shirt hat halt 25 bis 30 gekostet. Ja. Und da konntest du dann halt richtig geil zeigen, worauf du stehst.
So. Voll.
Hast du viel Merchandise getragen früher?
Ich hatte nur diesen 77-Kram halt, weil es bei uns in der Gegend war. Ja,
klar. Warst du da auch mal, die hatten auch einen eigenen Store, ne?
Ja, da war ich mal, ja.
Uff, das war das mein halt großer
Weze.
Traum.
Ist halt ein Weze.
Ach klar, das ist ein Weze, das direkt, ist ja da, wo der Flughafen ist.
Genau, das ist quasi bei uns in der Nähe. Ich komme ja aus Isum.
Isumistan?
Isumistan, genau. Und ist an der holländischen Grenze. Und Weetz ist, weiß ich nicht, 20 Kilometer entfernt oder so. Ist einfach ein bisschen weiter nach oben fahren, dann ist man schon da. Und ja. Ja, war krass. Also mein Bruder hat dann diese richtig geilen 77-Momente mitnehmen dürfen als Savage, Sammy, Azad. Also ich glaube, alle waren einfach für einen Auftritt mal da. Alle.
Und
gemeinsam an einem Abend.
Einer der geilsten Savage-Tracks, meiner Meinung nach, gut, da gibt es von früher viele, war auch ein 77-Store-Exclusive, nämlich Ich bin die Nummer 1, also ich bin die 1.
Ja, kenn ich auch noch, ja, voll. Ja, einfach krass, wie die damals abgerissen haben, ne, wie, ich glaube, die haben sich sowas von dumm und dämlich verdient. So 2-3 Jahre ging das ja nur. Und dann, ich war immer zu jung, meine Eltern meinten so, nee, du gehst da jetzt nicht hin, irgendwie abends, wenn da irgendwelche Rapper sind und so ein Kram. Ich war 12 oder so, aber ich war 2-3 Jahre später, war ich zum ersten Mal da, und dann flachte das schon so ein bisschen ab. Natürlich, ne, Leute haben noch solche Klamotten getragen, aber es war nicht mehr so en vogue.
Wurdest du früher von Hip-Hop-Konzerten von deinen Eltern abgeholt?
Nee, ich war vorher einfach auf gar keinen Hip-Hop-Konzerten.
Okay, weil ich
wenn, dann habe ich die selber gegeben.
Ich musste immer um 12, ich wurde immer um 12 Uhr abgeholt, weswegen krass. Ich dann so Sachen wie Cappadonna nur gesehen habe, wie die auf die Bühne gegangen sind.
Ah, okay, krass.
Und Sebi, du hast mir letztens was Ähnliches erzählt. Wen hast du nicht, du hast Paris nicht
live gesehen. Ja, das war so eine Jam in München, das war, da war ich auch so 15, glaube ich, und um Punkt 12 ist Paris aufgetreten.
Oh.
Davor waren Beatnuts und, boah, das ist so lange her.
Ist aber sehr real.
Es ist sehr real. Beatnuts, ich glaube, Jay Rude Damager, weil der gefühlt alle 2 Wochen in München auftritt.
Der lebt doch, glaube ich, in Deutschland.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Wer war da noch? Habe ich dir doch erzählt. Also,
ich weiß es aber nicht. Ich höre nur die Hälfte der Zeit zu.
Nicht Digital Underground, sondern Lords of the Underground war noch dort.
Digital Underground wäre natürlich geil gewesen.
Das wäre geil gewesen. Aber hätte ich dann wahrscheinlich auch verpasst, weil die dann nach 12 gespielt hätten.
Verdammt, ey. Hartes Leben. Nee, bei mir so, also, keine Ahnung. Es gab diese 77-Sachen. sonst war der Ruhrpott oder Düsseldorf schon wieder Ticken zu weit weg, dass man da irgendwie einfach mal so hinfahren konnte als kleiner Bub.
Ja.
War schwierig. Also mein erstes Rap-Konzert, keine Ahnung, wann war das? Boah, da war ich safe schon 16 oder 17 oder so. Dann ging das schon.
Und wer war das? Weißt du das?
Boah, ja, da muss ich mir überlegen. Wer war mein... Das war mein echt erstes...
Meins war Frankie Kubrick. Damals noch Karibik Frank.
Meins war Public Enemy.
Wow, ja,
du bist damals zwei alte Leute.
Das ist aber schon... Also ich kann mich jetzt nur... Ich weiß, dass es nicht mein erstes war, aber ich kann mich nur an 2010 erinnern bei Orgi, Bas Sultan Hengst und Farid Bang auf einem Konzert zu sein. Und ich stand auf der Gästeliste und ich dachte so, wow. Das ist noch auf YouTube. Gibt noch eine Folge Smokey on Tour, Folge 4. Da bin ich live bei den Leuten am Start. Und Orgi gibt mir einen Shoutout und so. Das war wild. Weil derjenige, der jetzt, glaube ich, Streetlife Entertainment macht, der kommt auch aus meiner Gegend. Und der wollte mich damals schon, also schon als ich 14 war, wollte er, dass ich für King Orgasmus One Vorgruppe mache. Wow. War alles, glaube ich, eingetütet in Oberhausen in der Turbinenhalle. Und dann hieß es irgendwann so, aber du bist ja 18, ne? Ist ja klar. Ich so, nee, ich bin 14. Ah, nee, dann können wir es nicht machen. Oh, ich glaube, irgendwie so war das. Krass.
Das so wärst du der nächste FA geworden.
Kann sein, ey. Was wäre krass, jetzt Fabian Römer zu sein.
Wow.
Das wäre echt. Das wäre schon schön für einige Leute jetzt zu schreiben. Ja, ja, so war das.
Einer deiner ikonischsten Auftritte war ja ganz klar bei Joyce.
Ja gut, das war natürlich... Money Boys,
als Backup-Rapper.
Ja, ja klar, war geil, dass wir Cola mit Eis dort performen durften.
Cola mit Eis, zu der Zeit habe ich dich auch das erste Mal kennengelernt. Man muss ja sagen, ich finde es voll geil, dass wir hier jetzt sitzen und wir haben noch nie, glaube ich, länger als 5 Minuten miteinander geredet.
Stimmt, ja.
Und ich bin auch vollkommen fasziniert davon, weil es kommt halt auch vom Alter, dass man so viele gleiche Berührungspunkte hat. Mhm. Aber Cola mit Eis war natürlich die krasseste Zeit. So. Das war ja dann, als du... Das war dein Durchbruch, oder?
Durchbruch, genau, ja, auf jeden Fall. Ja, das war durch den Remix von Moneyboy, war halt so...
Das war was aber auch schon vorher. Also durch den Remix von Moneyboy
natürlich, ja, klar, aber so Hip-Hop-Heads wie du kannten natürlich schon die echte Version.
Die auch ein unfassbar geiles Musik. Eins der geilsten Baller-Musik-Videos
aller Zeiten. Ja, von mir selbst geschnitten noch.
Das ist die deutsche Version von Windows Shopper, so von der Geilheit her.
Ich hab Luxus und so. Was Geiles sagst. Ja.
Wo hast du gedreht?
In Turin. Ich hatte bei B-Win. Die hatten ihren Twitter-Account neu und ich war eigentlich kaum aktiv auf Twitter zu der Zeit, aber ich habe das zufällig nachts gesehen. Jetzt retreaten und es gab 4 Tweets. Einmal das Spiel Bayern gegen Dortmund, Barcelona gegen Real, Anderlecht gegen irgendwas Uninteressantes und Juventus gegen Florenz. Und es haben, glaube ich, Barca gegen Real so 80 Leute retweetet, Bayern Dortmund so 60 Leute, Turin gegen Florenz, wo ich dann gelandet bin, nur 34 Leute. Und dann schrieb mich nach ein paar Tagen der B-Win-Admin dieser neuen gelaunchten Twitter-Seite an und schrieb mir, es riecht nach Italien. Und ich so, oh krass.
Es riecht nach Italien.
Es riecht nach Italien. Und dann durften wir mir, so 4-5 Monate später bin ich da mit einem Kumpel, haben irgendwie 500 Euro bekommen für Flüge, hatten somit noch, glaube ich, sogar tatsächlich 150 Euro Taschengeld übrig, hatten wir 2 Nächte. In Italien, 5-Sterne-Hotel, wir kommen ins Zimmer rein, da liegt da ein Trikot für uns beide von Juventus. Wir hatten einen eigenen Chauffeur, also im Video ist halt, dieser Typ war wirklich unser Chauffeur die ganze Zeit. Wir kamen kurz vor dem Mannschaftsbus halt da rein, das war schon echt weird. Und ja, da ich wusste, ich hatte Cola mit Eis 2013 gemacht, aber wollte halt ein richtig cooles Musikvideo dazu machen, weil ich wusste, der Song, der kann es werden. Dachte ich, ja komm, warte ich noch ein bisschen, dann passte das mit der Reise einfach. Vom Kumpel die Kamera ausgeliehen und dann haben wir das gedreht und habe ich zusammengeschnitten und dann sogar auf Dailymotion hochgeladen, weil alle meine YouTube-Kanäle, glaube ich, zu der Zeit eine Sperrung hatten. Ich hatte irgendwie 3 dann schon, hatten sich in der Zeit angehäuft, aber alle waren wegen Remix-Sachen einfach gesperrt und ich hatte da irgendwie so eine Upload-Sperre und da habe ich das auf Dailymotion gemacht und es hat halt irgendwie so nach einer Woche so 5.000 gehabt auf Dailymotion. So, es ging halt auf Facebook richtig rum. Du konntest halt bei Dailymotion immer sehen, wie viele es bei Facebook geteilt haben. Und es war so super viel einfach. Und ja, dann war's. Ja, und dann kam halt diese Swagmob-Gruppe dazu. Da kannten mich schon viele Leute durch im Kongo ist es Sommer an Weihnachten. Das war der Song, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Song war der eigentliche Auslöser, dass ich mit Cola mit Eis dort reinkam. und dass somit Moneyboy auf mich aufmerksam wurde. Es war eigentlich dann schon im Dezember 2013 im Kongo ist der Sommer an Weihnachten eigentlich der kleine Durchbruch gewesen oder der das Eis so langsam anfing zu brechen, bis es dann mit Cola mit Eis komplett
im Glas
war. Im Glas, ja.
Wow. Ja, und das Ganze ohne Major Label im Nacken.
Ja, ohne Buttplug im Anus, richtig. Ja.
Independent as fuck.
Unsigned Hype. Und wie ist dann der Boy auf dich aufmerksam geworden?
Dadurch, dass in der Gruppe alle schrieben, du bist Sportler, heute ist Matchday. nur dann habe ich von Moneyboy im
Nachhinein... Danke nochmal dafür, dass du mir das Shirt geschenkt hast, als du mal bei mir auf Kicks in the Hall warst. Hast da, glaube ich, sogar eine Szene gedreht. Das war als danach...
Ach, logisch.
Danach war ja Moneyboy-Konzert. Ja.
Ja. Das war auch ein geiler Tag, ja. Stimmt. Habe ich dir ein Cola mit Eis-Shirt geschenkt?
Hast du.
Boah, spendabel.
Ich weiß es bis heute zu schätzen. Ich habe es auch noch irgendwo. Also ganz safe, ich habe so eine Merchandise-Tasche, die habe ich aber bei der Arbeit, da ist vom Esperanto-T-Shirt über Rest in Peace Maxim bis Cola mit Eis, alles.
Damn. Also alles Wichtige an Hip-Hop. Alles
vom Feinsten.
Ja. Alles Wichtige an Hip-Hop, denn wir haben vorhin auch schon über den All Good Podcast gesprochen und über Jan Wehn. Und als ich bei der Lesung in Dortmund war, wurde halt darüber gesprochen, wer die einflussreichsten Rapper waren, die wirklich Deutschland geprägt haben. Und da wurde halt gesagt, Torch, Bushido, Moneyboy.
Ja,
klar. Moneyboy war das halt so, dass dann zum ersten Mal, finde ich, Social Media mit eingebaut wurde.
Ja, natürlich.
Und man so komplett eine größere Reichweite hatte und vor allem auch eine richtig krasse Community.
Ja, das war crazy, wer alles aus dieser Gruppe Swag Mob oder da gab es noch Berg Money Gang,
genau. Kaba Clan,
das war mein Ding so ein bisschen, wer da alles drin war, das ist ja im Endeffekt absurd. So, das ist crazy, so was daraus entstanden ist. Ich glaube, El Gunis Karriere zum Beispiel wäre auch nicht ohne den Swag Mob so vorangegangen. Oder auch Juicy Gay, ich weiß noch, dann sehe ich einen Typen, der heißt Juicy Gay, hat einen Song namens Kuh und er sagt dann irgendwie, ich bin wie eine Kuh, ich liege den ganzen Tag rum und bin auf Gras und ich denke mir so, ha, geil, der ist Juicy Gay. Ich teile es in den Swag Mob und ich weiß noch ganz genau, es war so ein regnerischer Oktober- oder Novembertag, ich teile es einfach rein, denke mir so, ja, nice, wir haben schon ein paar Leute ahnen, ich finde den Namen lustig und irgendwie ist es, wirkt mir das super sympathisch. Und Moneyboy wirklich in der gleichen Sekunde schreibt so, haha, ich ficke mit Juicy Gay. Eine Woche später sehen wir uns, der so, boah, ich will mit Juicy Gay jetzt so richtig durchstarten. Ich so, ja, geil, mach. Und eine Woche später hatten die schon einen Track zusammen. Also das war einfach der Boy. Der hat es einfach möglich gemacht, dass du von im Kinderzimmer aufnehmen zu, ja, dich klicken jetzt mal eben so 50.000 Leute oder so innerhalb einer Woche an. So, das hat der schon krass ermöglicht. So.
Hattest du die Millionen Klicks mit Cola mit Eis?
Ja, sogar 2 Millionen. Ja,
2 Millionen.
Bis der Boy
den
Kanal gelöscht hat, ey.
Ich erinnere mich an dein Video, wie du die Klicks zelebriert hast.
Ja.
Das war sehr schön.
Das war auch schön, ja.
Das war auf jeden Fall eine super Zeit. Und damals, ich war nicht im Swag Mob. Ich wurde nicht angenommen. Ich war nur im Kaba Clan. Sorry, ich war nicht nur im Kaba. Ich hatte die Ehre im Kaba Clan.
Ja, gut, aber Swag Mob war natürlich die Elite. Das ist ganz klar.
Die
Elite. Ich wollte so meinen eigenen Grind halt fahren. Also ich war schon immer darauf bedacht.
Ich möchte
nicht ein Schoßhund wie ein
paar Cash andere. Money, Young Money.
Genau, ich wollte nicht so ein Schoßhund von irgendjemandem sein, dem man natürlich viel zu verdanken hat und es war ein sehr guter, unsere Zeit fand ich, war ein sehr guter kreativer Austausch, so ich konnte meinen Input geben, so er hat auf mich auf jeden Fall einen Input eingeimpft und ich wollte da schon so einfach eigene Sachen machen, meinen eigenen Humor etablieren, ich fand jetzt auch nicht alles lustig und geil, was im Swag Mob abging, so da gab es so, wenn man auf die negativen Faktoren eingeht, so das wird ja, so dieser Swagmob wird jetzt so mythifiziert und es wird gesagt, ah, alles so geil, klar sind da geile Musiker entsprungen, aber andererseits war halt auch genau das, was du heute, also was du, ich habe letztens die Welle nochmal geguckt, den Film mit Jürgen Vogel, eigentlich genau das gleiche. So.
Du meinst, es war das der Vorgänger vom Alpha
Mentoring? Ja. ja, so leicht. Auf jeden Fall, Leute fingen an, Drogen zu nehmen, weil es einfach cool war, Leute, es war einfach eine Art Gruppenzwang, so. Dort vorhanden, aber ist auch normal, das war so eine eingeschweißte Truppe. So, wenn es Beef gab, was uns Künstlern, sage ich jetzt mal, immer zugute gekommen ist, natürlich, wenn es irgendwo Social Media, nehmen wir jetzt an, du postest irgendwie, du hast einen öffentlichen Kanal und postest, wir sind alles Missgestalten und dann teilen wir das in den Swipe Mob und dann hast du da aber 300 Kommentare, hast einen richtigen Shitstorm auf deiner Seite, ne? Solche Sachen waren natürlich für uns Künstler gut, aber im Nachhinein betrachtet, so, das waren echt so unsere kleinen Schafe. die wir hergetrieben haben und wir waren die Löwen.
Ich wollte gerade sagen, der Löwe treibt die Schafe an.
Ja, ja.
Wir wollen ja nicht in alten Wunden bohren, deswegen sagen wir, frage ich jetzt nicht, mit was für Rappern du in deinem Leben mal Beef hattest oder so. Aber du wirst jetzt mit Rappern Beef haben, denn wir fragen dich jetzt, wer ist deiner Meinung nach der bestangezogenste Rapper?
Der bestangezogenste Rapper?
In Deutschland.
Ja, okay.
Und du musst ein bisschen näher ans Mic,
sorry. Ja.
Kriegst du den Stuhl nach vorne?
Ja. Oh, oh, so.
Den Löwenthron.
Danke.
Für den König der Löwen.
Der bestangezogenste Rapper in Deutschland ist schon schwierig.
Uns ist letztens aufgefallen, weil wir vorhin schon gesagt haben, es gibt keinen Rapper, der anständige Hosen trägt.
Kann echt sein. Also ich würde jetzt Shindy sagen, hat eine coole Kleidung, aber aufgrund des Throwbacks natürlich. Aber sonst, ich versuche jetzt jemanden zu finden, der halt über Jahre hinweg eigentlich immer cool aussah. So, wenn man mal sagen musste, so der ist swaggy gekleidet, aber wer war's? Nicht mal als Flair. Hey, nee, boah.
Flair ist generell unsere erste Wahl, weil wir Flair lieben.
Okay, aber, ja,
aber
man kann ihn nur wertschätzen. Ne? Sein Werdegang ist natürlich einfach geil, auch wenn er, glaube ich, ein ziemlicher Dummkopf ist, aber so ist halt schon krass, was er erreicht hat, ne? Und wie er auch grindet. So.
Das ist einer der wenigen
alten
Leute im Rap-Game, die nicht komplett peinlich geworden sind.
Ja, voll. Ja.
Und das stimmt, der ist schon, was haben wir ja letzte Nacht?
37, aber der ist jetzt auch schon gut 20 Jahre im Game, fast so lange wie du.
Ja, und das Rap-Game scheint Leute wahnsinnig zu machen.
Voll, eben, ja. Aber best angezogen, weiß ich nicht. Also hättest du vielleicht so einen Vorschlag?
Weil wir beide uns komplett langweilig anziehen und einfach nur normale Sachen tragen, haben wir dann irgendwann gesagt, MC Bomber.
Okay, ja, warum nicht? Auch.
So, das ist halt normal gekleidet.
Eben,
so,
weißt du, ja,
immer. Ist nicht so, ich bin jetzt reich. Bei den Rappern ist es halt auch so fußballermäßig. So, weißt du, du hast Kohle und dann wird gekauft, was teuer ist.
Ja, ja, ja. Ja, gut, das hast du jetzt ja sowieso, ne? Die ganzen Empörkommlinge des Streaming-Alters, Zeitalters, da merkt man natürlich, da wird Gucci und Fendi und alles wird wie wild gekoppt und einfach angezogen, ja. Sonst, ey, keine Ahnung. Ich finde eigentlich stabil auch immer gekleidet Bas Sultan Hengst. War der nicht immer eigentlich so gut gekleidet? Oder auch Farid Bang, die war doch auch immer gut gekleidet. Der war halt, die waren nie peinlich gekleidet, oder? Was würdet ihr sagen?
Die waren, tatsächlich wurde jetzt, ja gut, Farid Bang trägt halt auch viel am Anfang, aber die sind halt authentisch gekleidet.
Ja, eben, also das ist halt jetzt das nicht Ding. So, dass Farid jetzt dir da mit so einem Pelz oder irgendwas ankommt oder jetzt voll einen auf Drip macht. Natürlich trägt er coole Sachen mal manchmal in Videos oder oberkörperfrei mit Kette oder irgendwie so, aber an sich, glaube ich, immer einen stabilen Geschmack gehabt, glaube ich.
Chelo und Abdi so in den Anfangszeiten schon auch geil, einfach dieser Frankfurter Pusher-Style.
Ja.
Fußballtrikots und all sowas.
Ja, Bauchtaschen, einfach Polo-Cap tief ins Gesicht.
Tragen die immer noch, glaube ich.
Ja, so. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, auch so ein bisschen flashiger. Aber ja, immer noch im Rahmen.
Sei jedem gegönnt, auch, ne? Ich meine.
Man muss ja seinen Erfolg auch zeigen.
Ja, man muss sich dann irgendwann mal in Miami ein genauso, The Best Shirt holen. Ne?
Genauso wie dann halt irgendwann, nachdem Deutschrap durch Bands wie Freundeskreis oder so plötzlich in den Charts waren, dann meine absolute Lieblings-Deutschrap-Zeit kam, nämlich die Long-T-Zeit.
Ah.
Und das ist ja wirklich die Zeit, über die wir sprechen, als dann plötzlich die Real Keeper, so wie Sammy Deluxe, die sonst nur Mongo-Style-Pullover und eine Flexfit getragen haben. Aber Sammy Deluxe fand ich immer, ich bin kein Sammy Deluxe-Fan, ich fand das wack, aber als dann plötzlich die Long-Tees kamen. Und dann, es gibt, glaube ich, keinen deutschen Rapper, der irgendwann mal cooler aussah als Savage im Video mit Moses Pelham und Illmatic Struggle. Ey, das ist eins der geilsten Musikvideos. Es ist nur von weißem Hintergrund, aber es stehen da halt Typen, die halt echt geil aussehen.
Ja.
Und
der Song.
Der Alter, Song ist halt Bombe.
Das ist halt das Geile an Moses immer gewesen, der Sound. Der Bass, 3P stand ja immer für mehr Bass.
Ja.
Und das war wirklich so. Ich weiß noch, ich habe mir eine Moses Pelham CD geholt, geteiltes Slide 2, und ich hatte noch nicht so viel Ahnung über den. Ich wusste, okay, der ist irgendwie krass, irgendwie anders, habe ich mir die CD geholt und dachte mir so, ey, das ist ja soundtechnisch viel, viel besser. Und dann, früher habe ich noch selbst Beats gemacht, habe ich immer die Drum Spur oder die Kickspur immer lauter gemacht, weil ich den gleichen Bass haben wollte wie bei Strugglin. Dieses, dass es so richtig einschlägt.
Ah, der war auch schon zu Anfang immer voll Ami-inspiriert, fand ich. Deswegen halt auch beispielsweise sowas wie Schwester, Schwester, das ist halt dasselbe Sample wie bei Keep Your Head Up von Tupac. True. Und 3P war ja auch immer das deutsche Death Row, so fand ich.
Klar.
Die haben ja alle ihre Armbänder bekommen, die da, glaube ich, sogar verplombt wurden, sofern man da gesigned war. Und das war schon immer auf Ami-Level. Aber das lag auch daran, dass die Frankfurter waren halt immer krass auf Ami-Level.
Ja, also ich weiß das irgendwie von J-Love. Der meinte auch so, er hat halt diesen Einfluss gehabt, weil auch die GIs damals bei ihm stationiert waren. Er kommt ja irgendwie aus Hessen, glaube ich zumindest.
Nee, ja.
Ja, genau. Und da waren die GIs stationiert und die hatten das ganz, ganz früh schon einfach infiltriert bekommen. Diesen Style, diesen Swag, diese Kultur. Und ich glaube, daher einfach aufgrund des Standorts wussten die einfach Bescheid.
Hast du J-Love früher gehört?
Ja, voll.
Dass du mich liebst, ist einer der krassen Songs überhaupt. Typ, ja. Und Dreckig und Tight war doch eines der ersten Male, wo man das Savage im Mainstream gesehen hat.
Ja, und einer der ersten Club-Songs, so richtig, ne? Für deutschen Rap. Oder die ist auch so auf einem richtig
Einer der Club-Songs, die nicht peinlich waren.
Oder so, genau.
So, als deutscher Rap in den Club wollte, das war schon eine beängstigende Zeit.
Also ja, gut. Jungle von Flair ist eines der schlechtesten Lieder aller Zeiten.
Jetzt kann ich toppen mit Cruisen von den massiven Tönen.
Das war doch ein Hit.
Nein, das war doch ein Hit. Digga, dieses Lied. Überfall war ein geiles Album, alles davor, Dichter in Stuttgart, Kopfnicker und dann sowas. Da ist mein Real Keep, da ist mir der Ruck
vor Schreck runtergefallen. Für mich, also ich war halt richtig jung, als Cruisen rauskam, das war halt ein Banger.
Kennst du noch Bounce mit uns von Tiefler und Jalil?
Ja, ja, klar. Ja,
das ist dieselbe Zeit.
Und wie ist dieser Track vom Bosch bis zur Skyline-Album? Da geht irgendwie so, welche Frau tanzt mit dir, jede Frau tanzt mit mir. Dann so, rappen sie so darüber, wie sie mit dem BMW 7er M-Coupé, das Auto gibt es glaube ich gar
BMW
nicht.
S8 als Coupé.
Ja, S8 als Coupé gibt es glaube ich erstmal gar nicht.
Ich fahre Mazda 2, ich weiß
und nicht. Und dann, das war ja auch eines der schlimmsten Lieder vor allem.
Ja, aber das war kein Club. Das war nicht für die Industrie, das sollte nicht auf Viva laufen. Das war einfach nur darüber, dass die in den Club gehen. Wo wir von J-Love gesprochen haben, ein geiler Club-Song auch, Chanel featuring Mike Racker, Clubshit.
Okay, aber Clubshit klingt schon so nach Versuch.
Da hat man nämlich im Hintergrund das erste Mal, wurde natürlich in einem Club gedreht und der Typ, mit dem er da gerappt hat, der hatte ein weißes Hemd an und ein weißes Bandana, so wie Frank Weiß das heutzutage trägt, von der allseits beliebten Ötti-Gang.
Ja, logisch.
Schied mich an, du Sau. Und da stand das erste Mal Kid Cobra und Smexer im Hintergrund in Long Tees.
Wow.
Und das war halt dann auch echt mindblown. Und dann kam High Society. Wir haben mit der Longtee-Zeit angekommen, waren kurz bei den Club-Songs und so weiter, aber wir sind immer
Smoky
noch.
Smoky Doki auch unvergessen.
Smoky Doki, einer meiner Lieblingssongs.
Danke. Krass, ja.
Also von dir auf jeden Fall, Alter. Den habe ich halt nach Cola mit Eis gehört. Und
ja, auch die Zeit, ne? Musik ist immer was Emotionales. Was verbindet man damit? Und voll. Aber ich finde, wenn man jetzt Smoky Doki hört, klar, ist nice, Beat ist nice, aber ich denke mir so, ich habe noch bessere.
Ja.
Ne, aber.
Klar. Wir sind halt so real, wir finden nur die Musik vor, dann
wir ficken nur mit dem alten Zeug.
Ja, ja, voll. Ey, ich bin manchmal genauso.
Das ist wirklich so, ja. Aber wir waren bei der
Scheiß der Lord.
Ja, voll. Bei der Longtee-Zeit und ich fand, also die Leute, die wirklich, es war ja so Agro-Berlin hat so die Tür aufgeschlagen, dass das erste Mal Rapper Kohle verdienen konnten. Und ich finde es halt voll schade, dass diese Leute aus der Longtee-Zeit, das ist übrigens ein mega geiler Begriff, der muss echt in die Geschichtsbücher rein. Dass die Leute, die dann das erste Mal auch so Ami-Style gefahren haben, nicht nur modisch, sondern auch vom Rap her. Denn da ging es weg, dass man nicht mehr gesagt hat, Dendemann ist der Geilste, weil er dreifach Doppelreime macht. Oder ich meine, wenn es danach ginge, wäre ja halt Lars Unlimited ein Megastar, so weißt du.
Ja, gut, klar.
Aber und
Dendemann hat eine geile Stimme, Lars eher nicht, glaube ich. Und Dendemann weiß, wie man dope Bretter produziert, glaube ich.
Ich war erstaunt, dass das neue Album, was ich nicht bewusst gehört habe, das lief in der Firma ein paar Mal, weil ein Kollege es angemacht hat. Okay, ich habe es dann doch bewusst gehört, dass das echt gut war. Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Jahr 2019 ein Dendemann
Album aber hat es auch 10 Jahre Zeit gelassen. Also war auch lange Zeit. Und ja, ich finde, wo ich weg bin von Dendemann, Deutschrap Classic.
Das ist auf dem neuen Album, ne?
Ja,
das ist, wo er sagt, zieh die Hose hoch, du Skater.
Ja, genau. Ja, ja. Das da durfte ich ja einen Remix zu machen zum Song.
Ach, krass.
Ja. Official Remix MC Smoke und Dendemann.
wir arbeiten, das habe ich jetzt zum vierten Mal im Podcast gesagt, in allen anderen, wir arbeiten, wir haben inzwischen eine Spotify-Playlist und wir werden den da reinpacken.
Wenn leider ist er nicht auf Spotify, er ist nur auf YouTube, aber es kommt vielleicht noch auf Spotify.
Schauen wir arbeiten dran, ja.
Schauen wir mal.
Nice. Boah, jetzt habe ich mich schon wieder im Kopf und
Kragen. Ja, aufgrund, will ich nur sagen, weil wo ich weg bin, für mich ist ein Deutschrap-Classic, ist für mich in einer Liga mit Weck mich auf. Okay, du magst Hemi jetzt nicht, aber für mich ist Weck mich auf.
Also ich mochte Deluxe Sound System, Bombe. Also unfassbar krankes Album von den Beats her, vom Rap her, aber danach, wo so Leute wie Snagger und Pillard halt diesen Ami-Style dann so komplett gefahren haben. Und
okay, dann du meinst jetzt die Sammy Deluxe Zurückzeit und ja. Gottverdammt nochmal,
ja,
oder so.
Ne? Also ich fand auch, dass
verdammt noch Meezy.
Sein Album Sammy Deluxe fand ich auch nicht gut, aber es lag daran, dass die zweite Single International Love war und ein Song darüber, ein Typen war, der sich ins Internet verliebt, sondern es war halt.
Ach krass, war das 2000 oder 2000? Nee, war Weck mich auf dem gleichnamigen Album.
Ja, ne? Weck mich auf war die dritte Single, das fand ich geil, weil es politisch war und zur selben Zeit gab es Brothers Keepers, die ich halt unfassbar geil fand, aber
das war schon nicht gewesen.
Ja, definitiv. Und deswegen waren wir vorhin so schockiert, als wir so einen alten Song von Boogie und Flair gehört haben, wo Flair dann einfach die Brothers Keepers disst.
Warum disst du denn die Brothers
Keepers? Und dann auch noch auf ein Lied, wo es eigentlich nur darum geht, dass man zwei weiße Deutsche ist.
Oh,
das war als geballte deutsche Power.
Eieiei.
Ja,
schlimm. Flair nennt sich dann, Flair hat auch eine Line, die geht so, ein deutscher Soldat, ein deutscher Reptart. Ich komme mit MC Boogie und fick Toys in den Arsch.
Ja, schwarz mit Gold, hart mit Stolz. Ja, das kannst du ja dann bald mal vielleicht klären mit einem.
Gab es nicht da auch mal diese Debatte, ob diese Hey, Hey im Hintergrund vielleicht Heil, Heil sein sollen?
Ja, bei Deutscher Bad Boy.
Ne? Ja.
Ja, war auf jeden Fall so konzipiert, dass man drüber spricht. Es war lange Zeit, ja, Agro-Business, ne? War auf jeden Fall immer
es war immer
Anstoßen und Kontroversen.
Und halt, wo Leute schaffen. Drüber geredet haben.
Ja.
Dabei sieht man es Flair gar nicht an, doch seine Mom ist deutsch.
Aber gut, dass er da weg ist von diesem Kram. Obwohl, es gibt ja immer mal wieder so Ausbrüche, aber ich glaube, das ist einfach seiner fehlenden Intelligenz geschadet.
Vielleicht kannst du jetzt zu Maskulin, ich glaube, die haben mittlerweile kein Signing mehr.
Ja, ich finde, ich habe beim Surviving Ehrenmänner habe ich so ein bisschen den Mose Nu gemacht. Meine Frau war letzte Nacht im Club.
In einem Club?
Ja.
Sie so das meine war so scheiße meine perfekt Ehre. Und ich habe nicht mitgemacht. Fuck.
Ja.
Wir gehen zurück in die Longtie-Zeit.
Ja, Mann.
Also bei Sammy Deluxe fand ich es nicht cool, weil den kannte ich halt schon vorher und der sah vorher anders aus. Aber bei Snagger und Pillard,
das war ja was anderes.
Das war geil, weil die plötzlich so auf der Bildfläche erschienen sind. Ich kannte die noch damals aus Paderborn, einer Hip-Hop-Hochburg zu der Zeit, wo ich herkomme, wo Freunde von mir ein Label hatten, das hieß Recon Entertainment, wo alle Leute, die heutzutage irgendwie, oder die auf jeden Fall dann später durchgestartet sind, die haben da angefangen. F.A., Fahrt, Snagger und Pillard und
Kassler auch?
Kasper nicht.
Aber der war da aber
Kasper auch. Kasper war bei 667 aus Bielefeld.
Ah, okay. Ich dachte, er wäre auch mit Rack On irgendwie so schon damals so.
Insofern, dass Separate sehr cool war mit den Paderbornern und dann fand, glaube ich, auch. Das war nicht die Record Release Party, aber dann auch Kinder des Zorns, also A-Brew, Kasper und Separate dann damals aufgetreten und daher.
Ich hab das immer so auch verstanden gehabt in meinem Hip-Hop-Kontext, dass da immer so die Connection auf jeden Fall war.
Ja, das war Ostwestfalen.
Ostwestfalen.
Das war schon Ding.
So.
Krass. Represent.
Auf jeden Fall. Also es war eine krasse Zeit. Aber ja, ist leider vorbei. Also, aber war super. Und
die beste Zeit ist immer jetzt.
Das ist ein weiser Spruch.
Deep.
Richtig deep. Und man darf auch nicht bedenken, dass wir so jung nie wieder zusammenkommen.
Auch.
Aber Snagger Pillard, High Society, fand ich super.
Ja.
Das war halt richtig auf die Fresse. Uns geht's einfach nur ums Bitten und um geil sein vor allem. So vorher waren Rapper, die haben nie gezeigt, dass sie richtig geil sind, weißt du?
Naja, einfach dieses.
Es wurde halt über Rap gerappt, aber diesmal wurde darüber.
Ich mochte es halt, so eine Mucke auf den Kopfhörern zu haben und zur Schule zu gehen, im Schulbus dann hinzufahren und dann noch den kurzen Weg zu haben zur Schule und halt so eine Mucke zu hören, dass man so.
Ja, du gehst halt echt in den Matheunterricht.
Du gehst halt mit einem guten Gefühl.
Also, ja.
Ne? Das ist einfach viel good music.
Du gehst in den Matheunterricht und hörst über Kopfhörer, keine Sau außer mir bezieht Sitze mit Gucci-Stoff. Deine Braut findet mich so geil, dass ihre Muschi tropft.
Ja, solche Sachen, ja, aber einfach, ja. Ich weiß nicht, wenn das jetzt sowas aufkommen würde und es hätte es noch nie gegeben. Ob ich es jetzt feiern würde, weiß ich nicht, aber ich glaube...
Jetzt in deinem Alter, in dem du jetzt bist? Oder
wenn genau, in meinem Alter, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, glaube ich eher nicht. Aber ich glaube, genau das Alter macht es halt auch aus.
Das ist das Problem. Und das ist das Problem, wenn du mit irgendwelchen, sagen wir es einfach mal, hängengebliebenen Hip-Hop-Leuten rumhängst oder die mal mit denen redest, die dir dann erzählen, dass früher alles besser war. Ja, das Ding ist halt einfach, Quatsch, dass du älter geworden bist. Und ich verteufle nichts von heute, auch wenn ich es mir nicht anhöre. Denn wenn ich jetzt jung wäre, würde mir das wahrscheinlich genauso viel geben, weil es halt in meiner Pubertät, in meinem Erwachsenwerden eine Rolle spielen würde.
Eben so Baller los, Mero, da wird dann der Dennis, der jetzt 11 ist, der es gepumpt hat, in 3 Jahren wird er sagen, Bruder, weißt du noch, Baller los, wie krass das war, wie in der 5. Klasse.
Auf TikTok.
Und dann kam Herr Schlüter kam rein und dann haben wir den verarscht mit dem Song. Das ist einfach Erinnerung. So, darauf basiert Musik.
Genau. Und auch wenn alle dann immer sagen, ja, es geht nur um Geld, hat gar keinen Inhalt und so weiter. So.
Ja.
Digga, ich schwöre dir, dass so jemand wie Mero oder so, die hatten früher ein Bushido-Poster bei sich hängen. Und haben davon geträumt, dass sie was aus sich machen können, dass sie so sein können wie ihr Star. Und das ist dann Bombe. Also ich feiere das.
Voll eben. Also ich bin jetzt auch kein Fan der Mucke, aber muss man auch nicht sein, aber es ist einfach, glaube ich, dieses Mindset, so wie Leon Lovelock immer sagt, zu haben, einfach so.
Ich verdränge generell alles, was der gesagt hat, nachdem ich es einmal gehört habe.
Echt? Ja, ich bin voll drin. Für mich ist er Man of the Year. So, ich überlege...
Das Time Magazine hat auch mal, nicht das Time Magazine, aber es hat auch mal jemand Hitler für den Nobelpreis vorgeschlagen.
Also, gerne würde ich Man of the Year sein. Wirklich, also für mich ist Leon Lovelock wirklich MVP momentan.
Ich finde es auch gut, dass an dem Tisch hier nicht gelogen wird. Das sowieso muss ich nochmal lobend erwähnen.
Man muss auch einfach mal Props geben für gute Errungenschaften in unserer Kultur.
Ja, das auf jeden Fall. Gibt's noch Rapper oder vor allem gibt's Rapper, die dich irgendwie beeinflussen heutzutage noch? Oder machst du komplett nur noch dein Ding und guckst gar nicht mehr?
Nein, ich gucke jeden Freitag Release-Radar mäßig und alles. Ich check alles ab. Also ich bin kompletter Nerd geblieben. Und ich glaube, diese Begeisterung muss man immer beibehalten, sonst driftet man komplett ab. Also klar hat mich dann im Jahr 2006 haben mich mehr Releases inspiriert als jetzt im Jahr 2019. Ist dem Alter, glaube ich, auch einfach geschuldet und dadurch, dass ich halt selber auch Musik mache oder noch ernsthafter und professioneller, sage ich mal, mache. Aber an sich, also klar, es gibt gibt super viele Sachen, die mich inspirieren, die ich höre und ja.
Was hörst du zurzeit?
Was höre ich zurzeit? Ja gut, jetzt Rick Ross, Port of Miami 2 war jetzt auf jeden Fall das Wochenende erstmal am wichtigsten für mich. Was habe ich so gepumpt dieses Jahr? Für Tony irgendwie ist es bei mir so im Kopf
kleben geblieben. Also du hörst auch schon noch deutsche Musik.
Ja genau, voll, auf jeden Fall. Ich finde das sehr interessant, so auch wie er reimt oder wie er Dinge erzählt. So das Storytelling, sage ich jetzt mal, finde ich sehr interessant, sehr, sehr sehr locker, nicht so verbissen, wie man es sonst aus dem Deutschen oftmals kennt. Alles wirklich vom Mainstream, von Rap Caviar, Top-Playlist bis irgendwelchen Underground-Kram, den man mal so zugeschickt bekommt oder den man mal zwangsläufig entdeckt. Alles, also.
Schicken die Leute irgendwie ihre Demos zu?
Ja, klar.
Dass du sie seinst?
Ja, natürlich, klar. Also, Demos jetzt heutzutage nicht mehr so eher so, hey, kannst du mal reinhören oder. Hey, ich habe ein Part freigelassen. So, willst dich draufhoppen?
Ah, so war es bei Washer Machine Willy wahrscheinlich auch.
Ja, das Washer Machine Willy war auf jeden Fall. Ja, ich wollte einfach einen coolen Ami sein. Dann habe ich da auf dem Markt einfach ein bisschen rumgeschaut. So.
Beim Paderborner Rap Label, in dessen Umfeld ich früher rumhing, da hat sich damals Massiv beworben und hat eine Demo-CD hingeschickt.
Krass, ja.
Als er sich noch Pitbull nannte. Und ich habe vor kurzem das Bewerbungsschreiben gesehen.
Und wer war? Kannst du was leaken?
Ja, ich zeig's dir später.
Ja. Okay. Vielleicht. Massiv Leaks.
Nee, das war auf jeden Fall super. Und jetzt habe ich schon den Faden verloren, weil ich
gerade. Hat sich Massiv jetzt nicht in Vasiv umbenannt?
Massiv hat sich.
Vasim heißt er doch, oder?
Bei
vier Blocks.
Und deswegen hat er, glaube ich, die letzten Songs unter dem Namen.
Ich meine, das Album heißt so.
Ach so.
Was jetzt kommen wird. Massiv mit dem Album Vasiv oder weiß ich auch nicht
mehr. Genau, auf jeden Fall. Hat der dich zum Löwe sein inspiriert?
Massiv gar nicht, obwohl Massiv ist eigentlich der Proto-Löwe. Massiv ist der massiver Löwen-Logo seit 2006 oder 2007. Ne?
Der Ghetto-Traum in Handarbeit.
Ja, eben. Nee, ganz ehrlich, irgendwie das Löwending kam dann schon Boah, wer hat mich zum ultimativen Löwen gemacht in den letzten Wochen? Ja, natürlich Kollega mit seiner Alpha-Lounge, sein Alpha-Mentoring. Moody. Kennt ihr Moody,
den Rapper? Sagt mir nichts.
Der ist sehr, sehr berühmter, bekannter Rapper. Ist halt ein, ja, ich sag mal, viele Menschen mit einem Migrationshintergrund hören ihn, glaube ich, am liebsten. Er hat halt natürlich dann so Texte, die viel über Liebe gehen. Liebe, seine Liebe zu beschützen, Ehre. Eigentlich alles positiv, aber dann bin ich auf seinen Track Schlampe gestoßen. Und da beschwert er sich im dritten Part ab Minute 3,20 circa darüber. Ja, du musst dich ja nicht wundern, dass ich weg bin, wenn du plötzlich deinen Lebensstil änderst und in Diskos gehst und Alkohol trinkst und dich mit anderen Leuten triffst. So, das fand ich halt super lustig, das hat mir den Endschub gegeben.
Schieb mich an, du Sau.
Voll, ja. Auch große Inspiration, die Oettinger schon.
Wann kommen deine 99 Dinge?
Ich habe überlegt, vielleicht zu machen 99 Dinge, die jeder Rapper macht, aber nein, das ist natürlich...
T-Shirt-Größe L in die Box.
Ja, natürlich.
Ich glaube, du hast schon 99 Dinge in deiner Karriere getan, die kein Rapper vorher gemacht hat.
Und ich wünschen würde, er hätte sie gemacht. Sowieso an so viele nice Tracks, so viele nice Ideen, das ist eben... Also ich finde es auch vieles grenzwertig natürlich bei der Oettinger-Gang, aber ich bin...
Vorhautessen zum Beispiel.
Ich bin, bitte?
Vorhautessen?
Ja, das fand ich noch lustig. Legaler Kannibalismus feiere ich. Aber manches muss
man. Löwen brauchen Fleisch.
Ja, ja. Man muss jetzt nicht einem alten Mann die Haare dahinter ziehen.
Das war das Einzige, wo ich auch so gedacht
habe. Ja,
das
jemand ist anpinkeln. Cool. Also ich
finde, wenn alles, die sich gegenseitig anpinkeln.
Genau. Aber nicht, wenn da irgendwie. Also ich finde alles lustig, aber wenn da Menschen, die nicht drin involviert sind, eingebettet werden, finde ich das nicht mehr lustig. So. Klar, wenn man einen zu verarschen, die Arschkarte war sehr lustig in der Münchner U-Bahn, als dann der Frank tut, so als wäre er der Fahrkartenkontrolleur und zeigt dann so, ja, bitte die Tickets. Und dann zieht Felix halt seine Hose runter und hat die Karte halt im Arsch steckt und dann sagt er so, oh, danke schön, geht weiter. Klar sind andere Menschen involviert, aber nicht, werden nicht körperlich wirklich beeinträchtigt. Okay, es ist vielleicht auch nicht so geil, dem Doc seinen Arsch zu sehen. Ne? Für manche Leute, ja. Für mich fände ich schon geil. Ja, aber
kann damit leben, der ist ansehnlich.
Ja, eben, der ist auch knackig. Ein
schöner Mann auf jeden Fall.
Eben auch sauber. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber ihr wisst ja, so liebe Podcast-Zuhörer, ihr wisst ja, was wir meinen. Also natürlich finde ich schon manches sehr grenzwertig, aber ich bin ride or die. Deswegen Support.
Gute Jungs auf jeden Fall. Wir sind seit einiger Zeit hinterher, weil ein Freund von uns in München wohnt und der soll uns...
Ich wohne da ja auch.
Ja, aber du kennst ihn ja nicht.
Er folgt mir auf Twitter.
Warum holst du dann keinen Shoutout von ihm? Wir haben letztens, ein Freund von uns ist nach München gezogen und der ist immer in derselben U-Bahn gefahren wie Felix Krull und sieht auch ab und zu Frank Weiß. Und ich habe ihm mal gesagt, kannst du mal bitte einen Shoutout für Kicks in the Hall holen? Er hat einen besorgt. Er hat zwar Kicks in the Hall falsch gesagt und das kam eine Woche, nachdem die Veranstaltung war. Und seitdem sagen wir immer, ey, Daniel, besorg uns mal für Dress Relief ein Intro von Felix
Krull. Shoutout Daniel.
Man weiß,
also... Wer ist, also einige Zuhörer werden bestimmt wissen. Wollen wir seinen Künstlernamen leaken?
Kanye.
Klar.
D-Flow.
Achso, D-Flow. Ja.
D-Flow ist so einer, der auf jeden Fall auch im Hintergrund die Fäden hält, wenn er mal wieder so Best-of-Videos zusammenschreibt.
Ja, eben. Da hat er einiges. Oder zu Songs, wo es noch kein Musikvideo zu gab, einfach eins macht.
Bestimmt. Lamborghini hat er gemacht.
Ja. Genau.
Das war krass. Da hat er mir jeden Tag geschrieben, dass er jetzt ein Video dazu macht. Und war dann so ärgerlich, dass danach irgendwie ein offizielles Video kam, dass er nicht so cool war wie das, was er gemacht hat.
Das kam relativ spät, glaube ich.
Ja, der erzählt mir heute noch, dass er das Joyce Best Of geschnitten hat von
Manuel. Wenn ich das geschnitten hätte, würde ich es jedem erzählen.
Muss man auch. Also das ist ja das Ding, was die ganze Zeit noch geklickt wird. Also das ist das Relevante. Aber
ich schaue lieber das Ganze, weil ich immer Angst habe, was zu verpassen.
Ja, aber das ist sehr gut zusammengeschnitten von ihm. Aber wo guckst du das Ganze? Ist es auch auf
YouTube? Ist das nicht mehr auf YouTube? Das war immer.
Ich meine nur der D-Flow.
Der D-Flow Cut.
Der D-Flow Cut. Also leider ohne die musikalischen Performances.
Ich habe mich an dem Abend, glaube ich, dumm und dämlich getwittert an dem Tag.
Damn, nice.
Hat das der Boy nicht dann sogar noch irgendwie ans Gebäude gepisst oder so?
Nein, das ist Lüge gewesen.
Das hat diese blöde Sau gesagt.
Alles die Lügenpresse.
Moderator.
Die Leute, gepinkelt. Die da oben sind.
Also das Joyce-Gebäude, das ist ein Gebäude, das ist riesengroß und irgendwo ist eine Ecke neben der Mülltonne, hat er halt vorher hingemacht, weil er musste. Ja, also, da hätte jeder andere normale Mensch vielleicht auch hingemacht. Es war dunkel. Er hat jetzt nicht ans Gebäude gepisst, also er hat ans Gebäude gepisst, aber das ist ein Riesenkonstrukt. Also das war
auf meiner Instagram-Seite Lüge. In den Highlights gibt es ein Bild davon, wie Sebi in Dortmund in der Innenstadt uriniert. Wer das sehen möchte, folgt meinem Privataccount.
Ja, Dortmund ist halt eh schon dreckig.
Shoutout an Dortmund.
Ja, Dortmund.
Gibt es sonst interessantes Background-Wissen zu diesem fulminanten TV-Moment?
Ja, ja.
Das war das letzte Mal, dass ich Fernsehen geschaut habe. Ich schaue ja auch die Bachelorette
zurzeit. Ja, definitiv.
Bist du Reality-TV-Fan? Nee. Aber,
guckst du nicht Sommerhaus der Stars?
Ich musste jetzt eine Folge gucken mit Faye Guevara. Einer der dopesten Produzenten in Deutschland. Ja, also auf Empfehlung von einem von Lorenz und Urbach, auch dope Produzenten aus Berlin. Die meinten, soll mal gucken, weil wir schon so ein bisschen auf dem Wendler-Film sind. So. Ich finde das schon teilweise lustig, aber hätte jetzt keinen Bock mehr, ein RTL-Format reinzuziehen. Aber ich habe es mir angeguckt. Es war schon funny, aber es ist für mich zu sehr verschwendete Zeit, wenn ich das gucke. So Reality-TV.
Also Bachelor bist du dann lieber in der Booth und...
Ja, ich mach lieber was. Ja, ja.
Ich finde aber auch sowas wie Bachelorette langweilig.
Reality-TV ist nur interessant, wenn Stars dabei sind.
Ich liebe die Bachelorette, da sind solche Vollidioten dabei. Ich schaue mir das echt. Ja, du schaust doch auch YouTube, das sind ja genau solche Otto-Normal.
Ja, aber YouTube ist weniger gekünstelt. So, wenn ich mir angucke, wie da irgendwer in Juno-Stream geht, ich fühle mich danach immer dreckig, wenn ich solche Videos gucke, wenn ich mal wieder sehe, wie irgendwelche Ossis sich die Kante geben oder so. Aber das ist halt, das ist real, das ist nicht die scheiß Bachelorette.
Ich finde
genauso wie Michael Wendler real ist.
Ja, das ist halt die Frage. Ich habe mal live gesehen, bei uns in der A-Dry, in der Disco, wo ist sich der Echo und Manuelsen kennengelernt haben. Erster Scooter-Auftritt, erster DJ Bobo-Auftritt.
Da war der erste Scooter-Auftritt?
Ja, also wurde mir gesagt. Kann ich jetzt nicht empirisch belegen in diesem Moment.
Der erste DJ Bobo-Auftritt.
Auch.
DJ Bobo hat mich krass geprägt, weil ich halt 1994 für mich das beste Jahr aller Zeiten. Real Keeper werden sagen, weil da Elmatic rauskam, aber ich sag, weil da Eurodance aufkam.
Ey, für mich, ganz ehrlich, also ich fing an zu rappen, oder wollte Rapper werden. Nicht ganz, eher 1998, 99 aufgrund von DJ Bobo. Und ich hatte
Wusstest du, dass der ITF DJ Champion war in der Schweiz?
Der ist wirklich DJ?
Ja, klar. Der war, es gibt Aufnahmen von denen, wie er noch scratcht und ich mag mir jetzt so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube aber, der Signature-Move von dem war wirklich irgendwie sich auf Plattenteller so abzustützen oder so. Also der war...
Ich weiß nur, dass er nicht schwimmen kann und ich war auch ein ziemlich später Schwimmer und habe dann immer gedacht, ja gut, DJ Bobo konnte auch sehr, kann immer noch nicht schwimmen und bald, wie so in der 6. Klasse, habe ich Seepferdchen gemacht. Weiß ich noch, dann dachte ich, ja gut, das DJ Bobo hat er auch.
Ja, und heute grindest du mit Delfinen.
Eben, heute bin ich im Ozean.
Heute bist du Seelöwe.
Ja, eben. Ja.
Mit den meisten Tieren da.
DJ Bobo hatte mal einen eigenen Schuh.
Krass.
Victory Collabo.
Ey, ganz ehrlich, DJ Bobo hat doch in den 90ern Europa übernommen, oder? War doch europaweit, oder?
Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sage ich zum zweiten Mal, dass ich sage, dass er weltweit alles geprägt hat. Aber
klar, USA glaube ich nicht, ne? Aber vielleicht schon so andere Teile der Welt.
Ja, aber diese ganze Musik, die damals in Deutschland oder in Holland, glaube ich, ist sowas alles. Das ganze Eurodance-Zeug mit Erotic und ich meine, Snap kommt aus Deutschland und so. Das hat halt auch die USA geprägt. Denn dann kam sowas wie Marky Mark halt, ne?
Ja, natürlich, klar.
Und da war DJ Bobo halt einer der Pioniere.
DJ Bobo würde ich auch richtig gerne mal live sehen, tatsächlich.
Heutzutage weiß ich nicht mehr, weil das hat
alles viel Pyro, ne? Und
Pirates of Dance, Vampires Are Alive. Vampires Are Alive würde ich gerne gucken, weil es da um Vampire geht. Und wir hatten auch früher.
Ist das auch von DJ Bobo?
Ja, ja.
Ja, dann gehen wir
hin. Aber heutzutage hat das sowas, wo aussieht wie Iron Man.
Ach so, dann ist es vielleicht gar nicht der echte DJ Bobo.
Eventuell. Aber was auch geil war. Früher, es gab halt in Paderborn Recon Entertainment und dann gab es die jungen Leute, die eigentlich in der ersten Reihe standen und immer den Arm hoch und runter gehoben haben. Und da gehörte ich dazu. Really? Und die anderen haben dann Labels gegründet. Es gab zwei Labels in Paderborn. Es gab einmal Pillepalle Records und Panic Room Recordings mit meinem Homie Brechmann, einer der besten Rappernamen, die es gibt. Und wenn nicht Songs aufgenommen wurden und wir irgendwie die CD-Cover gefaltet haben im Keller, dann haben wir uns eine Kiste Oettinger geholt. Also wir waren schon immer Oettinger.
Krass.
Oettinger bis zum
Gang.
Oettinger macht auch das beste Bier-Cola, das es gibt, auch hands down. Und haben dann DJ Bobo VHS geguckt.
Wow.
So im Studio. Und danach wurden dann reale Songs gemacht, die so Titel hatten wie Meine Stadt oder so.
Ja, da muss jeder mal durch diese Zeit, dieser Lokalpatriotismus, das ist ja auch eine Sache. Also.
Ja, wie war eigentlich das Leben so am schwarzen Dick?
Das wollten wir dich auch noch fragen.
Ja, das Leben, ja, es lässt sich leben am schwarzen Dick. Ja.
Wieso heißt die Straße so?
Dijk, es ist holländisch.
Ach so.
Deich, dort ist ein Deich. Okay. Gewesen, glaube ich, deswegen. Aber meine Mutter sagte früher immer, ich gehe in den schwarzen Dick. Ich habe das halt immer so nicht gewusst. Und als ich dann wusste, was, Dick, was dann Dick heißt, dann dachte ich so, oh Mama. So, daher kam das.
Wo wir gerade von Lokalpatriotismus gesprochen haben. Du bist kein Freund von Lokalpatriotismus.
Natürlich nicht.
Du bist auch generell kein Freund von Patriotismus.
Nein, natürlich nicht.
Außer wenn Fußball-WM ist.
Ja gut, dann bin ich natürlich ein schwarz-gelb-roter Superpatriot. Das ist ja klar.
Ich find's geil, dass du einer der wenigen Menschen bist, die Rap-Musik machen und sich auch mal politisch äußern.
Okay, ja. Aber machen doch schon eigentlich schon viele.
Aber wer hat bisher von Frauke Petri eine Insta-Message bekommen?
Ja, niemand. Aber ist ja, auch, ja gut, das ist ja auch, das war ja auch hart provoziert alles.
Ja, das muss man aber auch machen, weil man diese ganze Scheiße nicht durchgehen lassen.
Ja, ja, eben, natürlich. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, viele haben Angst. Und viele haben, glaube ich, auch nicht das nötige Wissen. Also jetzt, klar, jetzt wissen wir alle, weiß auch jeder, seit Wir sind mehr, wissen aber alle, rechts ist scheiße, rechts ist gefährlich, schon Tendenzen zu rechts, ne, siehe jetzt, sag ich jetzt mal, Bayern, CSU, oder gewisse...
CSU waren für mich, als ich aufgewachsen bin, die krassesten Nazis. Ich dachte, es wird nicht schlimmer gehen als CSU.
Ja, ja, ja.
Als Edmund Stoiber kandidiert hat, da dachte ich, Alter, wir kommen jetzt alle ins Lager. So.
Ja, ja, klar. Eben, also das ist ja, halt,
für das uns war das normal, aber mittlerweile auch nicht
mehr. Ich meine, wir sind ja immer noch voll die Wohlstandsgesellschaft, das wird halt auch so runtergesprochen, auch damals. Also ich meine, wann habe ich mich das erste Mal so richtig gegen AfD positioniert? Das war dann 2015, der Track kam Anfang 2016 raus. Da haben auch viele gedacht, so, was spinnst du jetzt? Oder was, du linker Trottel oder so, du bist ja komplett linksgrün versifft, wie kannst du jetzt dagegen sein? Das ist doch einfach eine politische Meinung. Ja, es ist natürlich im Endeffekt auch. Aber die Gefahr dahinter, glaube ich, haben ganz, ganz viele nicht gecheckt. Schon, also natürlich haben es viele gesehen, aber ich meine jetzt im Hip-Hop, im deutschen Hip-Hop einfach nicht gesehen, weil man auch blind ist. Also ich glaube, viele Leute, die viele Leute erreichen, das klingt ein bisschen arrogant, aber ich bin leider der Überzeugung, dass sie halt nicht so viel in der Birne haben, das nicht so einschätzen können, was auch nicht schlimm ist. Dafür haben wir auch andere Stärken. Wo ich Schwächen habe, zum Beispiel, ich kann nicht so geile Clubbanger machen wie andere. Aber dafür, naja, aber dafür kann ich halt dann vielleicht den Leuten inhaltlich ein bisschen mehr mitgeben, den wenigeren Leuten, die mir zuhören, dass da sich da vielleicht was entwickelt, ne, was auf jeden Fall unseren Kontinent, unser Land, die ganze Welt für immer verändern kann und auch jetzt für immer verändern wird. Ne, und wir wollen natürlich nicht wieder in nationalsozialistische Zeiten zurückrutschen, aber momentan gibt es einfach so leichte Trends, die dahin gehen, dass sich die Politik auch dieser neuen, am gewinnenden rechten Politik sich ein bisschen orientiert. Und das ist halt die Gefahr, dass die CDU irgendwann mit der AfD vielleicht koaliert eines Tages. Was natürlich jetzt, wird natürlich noch gesprochen, so nein, natürlich nicht, das sind Rechte, mit Rechten reden wir nicht, aber
es gibt ja einige in diesen Parteien, die dann doch sagen, es könnte eine Möglichkeit bestehen,
natürlich, dass man das eben mal macht. Genau, es geht auch um Macht. Eben. Machterhaltung.
Ja, ja, eben.
Das ist das Ding.
Machtergreifung.
Ja. In dem Fall dann ja.
Eben.
So.
Deswegen. Es ist halt, also für mich ist es wichtig, dass ich immer solche. Ja, keine Ahnung, auch dann das, was ich halt so in der Gesellschaft sehe, was ich kritisiere, irgendwie auch auf Band aufnehme. Und ja. Natürlich jetzt nicht so verpacke mit dem gehobenen Zeigefinger so du, sondern wie jetzt Surviving Ehrenmänner, ne, auch mit dem Club-Song, dass ich einfach sehe, Alter, es sind Leute in meinem Alter oder ja, oder Männer und Frauen in meinem Alter, die haben halt ein Wertesystem, das haben selbst meine Großeltern nicht geführt. So, das ist schon irgendwie traurig. Ich bin halt immer für Progressivität.
Denkst du, die hören Leute zu und denken dann wirklich, dass du dagegen bist, dass Frauen...
Ja, naja gut, das ist ja erstmal meine Fans hören
ich
das
glaube, und feiern da, das. Deine Fans das. Eine gewisse Intelligenz haben.
Denn, ja, natürlich, die checken das.
Ich will jetzt nicht irgendwie dich als den Humor-Rapper darstellen, aber ja. Du hast eine sehr intelligente Art von Humor und Humor okay. Ist halt sowas da... Wenn jemand dich hört, dann hat er einen gewissen Intelligenz.
Eben, genau. Aber natürlich hören es auch zwangsläufig durch Algorithmus bei Spotify, YouTube dann auch andere Leute. Manche checken es nicht, manche denken, lustiger... Battle-Rap-Song könnte aus der Royal-Bunker-Zeit stammen, ja, Frauen nicht im Club, Frauen sind Fotzen, bla bla bla, so auf Humor und das ist gar nicht so meins, so werden den Song auch ein paar Leute interpretieren, aber in der Mitte des Songs ist ja kurz diese Passage, wo ich das so einordne, aber natürlich dann extra textlich so verpackt, dass es nicht jeder direkt in der Sekunde vielleicht versteht, worüber ich gerade erzähle, aber eigentlich so denke ich doch, dass
Welche Passage meinst du da jetzt?
Ja, dieses nach der zweiten Hook kommt. Ich muss Songs immer von ganz Anfang an anfangen, um die Lyrics zu können. Markier den Ironie-Layer, drück jetzt Delete, während mich geheuchelte Ehre nur umgibt. Da ist so ein Part mit so einer zerkratzten Stimme, wo der Beat so ein bisschen runtergeht. Da erkläre ich halt so, ey, hier sind wir angekommen. So klingt Deutschrap jetzt. Ja. Und dann geht's wieder über in den normalen Part. So.
Findest du, Deutschrap ist meiner Meinung nach, und ich frage mich, ob du mir zustimmst, das ist das, was die deutsche Jugend halt am meisten beeinflusst.
Ja, natürlich, klar. Schon seit Jahren.
Ist ja wirklich so. Ich weiß noch, wie früher alle so schlimm fanden, dass Rapper übers Kiffen rappen und so weiter. Aber als ich klein war, war halt auch, wenn du jemanden kanntest, der gekifft hat, das war halt echt das Krasseste überhaupt. Oh, und das heutzutage halt überhaupt kein Ding mehr. Heutzutage sind alle am Ziehen oder ich treffe Leute nach Jahren wieder, die mir dann irgendwie erzählen, ja, wir trinken Dirty Sprite. So,
weißt du? Wow.
Das krass, ist halt dann schon weg
davon. Ich war auch mal 14 oder 15 auf meiner ersten Hausparty, da hieß es dann, der und der sind unten im Garten und kiffen. Also, boah, krass, das geht jetzt ab.
Haben die dann die Frauen
abgeholt? Die rauchen Gras. Die haben uns die Jobs geklaut und Frauen vergewaltigt.
Ja, das war schlecht. Wo du das gerade sagst, das ist genauso wie mit South Park. So, meiner Meinung nach braucht man, um South Park zu gucken, halt eine gewisse
Intelligenz. Ja, natürlich, klar.
Und weil es halt in den Mainstream-Medien noch ist und im Fernsehen läuft, so, gibt es dann aber auch die Leute, die das sehen und dann denken, ah, der wird als Jude bezeichnet, jetzt mache ich das auch mal
eben. Ja, genau. Ja,
das ist halt das Problem, weswegen sowas wieder geflügelt
wird. Ja, das ist halt eine Sache der Bildung im Endeffekt auch, ne?
Und das ist das Problem, wir werden jetzt richtig geil politisch, aber ich rede halt gerne drüber. Das ist das größte Problem in Deutschland. So, es liegt halt einfach an der Bildung, denn wenn du ein armer Mensch bist, dann wird dir Bildung vorenthalten.
Ja, logisch.
Du kommst aus einem... Das müssen nicht nur Leute mit Migrationshintergrund sein, wobei auch Ostdeutsche eigentlich Migrationshintergrund haben, weil das sind die Flüchtlinge, die hier rübergekommen
sind.
Shoutout an den Osten, wir lieben alle.
DDR, ich sehe euch.
Und du kommst direkt auf der Hauptschule so, wenn deine Eltern
arm sind,
wenn deine Eltern kommen, du wirst halt von deinen Lehrern scheiße behandelt und die wird halt einfach die Bildung vorenthalten. Und wenn du gebildet bist, dann fängst du auch mal an, irgendwie zu hinterfragen, ist es eigentlich in Ordnung, dass andere Leute von woanders anders behandelt werden oder so.
Ja.
Oder ist es in Ordnung, wenn ich jetzt jemanden rassistisch beleidige oder so? Mhm. Die Leute, ich sag sogar, die ganzen AfD-Leute, das sind halt, das ist schrecklich und ich würde am liebsten jedem eine Schelle geben, aber sind halt auch saudumm.
Meinst du die Wähler oder die Politiker?
Die Wähler.
Die Wähler, ja.
Die Politiker, ich wollte einfach sagen, ich möchte keinen Anschlag auf mich verübt haben. So. Aber die Leute, die das wählen, die sind halt einfach saudumm, die sind dumm wie Scheiße. Ja. Und das kommt daher, dass denen Bildung vorenthalten wurde.
Auch einerseits natürlich das oder die sind rechts wie Scheiße.
Das natürlich
auch. Das heißt im Bildungsbürgertum natürlich auch ganz viele einfach
das rechts
denken. Ne? Das ist einfach eine Sache des Nationalismusgrades, was man in sich trägt. Wie man denkt, wie soll die Gesellschaft verlaufen? Sollen wir uns abschotten oder sollen wir der Globalisierung immer weiter noch mehr... Push geben. So,
einer der AfD-Politiker hat ja jetzt auch einen auf MC Smoke gemacht und die Belgien-Flagge in
sein. Ja, true. Ja, der Hype ist real. Ey, das mit Belgien, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich das etablieren konnte. Auch abseits des AfD-Politikers, dass das wirklich jetzt sowas von auch gefühlt in den Mainstream gerutscht ist, dass man sagt, Deutschland, wenn man das so ein bisschen belustigen möchte, so diesen Fußball-Hype, dann einfach die Belgien-Flagge nimmt. Also das war echt schön. Das ist echt schön. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich das sehe.
Aber ich finde ehrlich gesagt deine 9-11-Grind noch viel besser, wenn du am 9.11. immer...
Das ist schon seit, glaube ich, zum 4., 5. Mal jetzt gewesen. Ja. Naja, immer das gleiche Posting. Hat immer den gleichen Effekt. Hä, bist du doof?
Ja. MC Smoke, ich muss sagen, es war eins der entspanntesten Gespräche, die ich je mit einem Rapper geführt habe.
Danke, boah, das heißt schon viel, ne?
Vor allem mit einem Gangster-Rapper.
Der
Drogen verkauft.
Frauenverachtenden Rapper.
Shisha-Rapper.
Frauen in Clubs verachtenden Rapper. Shisha-Rapper bin ich auch, ja.
Shisha-Rapper ist generell eine großartige Art von Rapper zu sein. Deswegen gibt es nicht auch eine der beliebtesten Rap-Playlists Shisha.
Fällt mir gerade erst auf, wieso sagt denn Ratar irgendwann mal so, das geht dann alle Shisha-Rapper so belächelnd und dann macht er eine Shisha-Lounge auf. Jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber.
Ja, das ist ja Business. Dann ist er
ja selber ein Shisha-Rapper.
Aber dieses Shisha-Rapper-Ding, ne, also es ist halt auch. Also,
mehr so.
Wie soll ich sagen? Es ist so degradierend gegenüber einige Leute natürlich. Aber es ist auch funny. Es ist aber auf jeden Fall auch funny.
Ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass du hier bei uns warst. Es war unfassbar geil mit dir.
Endlich kann ich jetzt mal die Snacks essen.
Ja, ich freue mich auch auf meine
Knusprigen. Wir haben ja knusprige Brezel und Tierkekse mit Schokolade und Pombeeren.
Aber es sind Tiere, mit denen der gute MC Smoke keinen
Beef hat. Was habe ich denn hier für ein Tier? Ist das ein Tier?
Sind da Löwen dabei?
Das ist... Ich weiß, ich kann das nicht. Ich kann das nicht
entziffern, was ich glaube, das ist ein Löwe.
Während ich diese Pombeeren esse, sage ich jetzt einfach mal, Pombeeren wäre auch ein geiler Sponsor. Und sage ich jetzt nochmal, danke, dass ihr zugehört habt. Und du hast das letzte Wort jetzt auf jeden Fall. Wenn du noch was sagen willst, was bei dir so ansteht.
Man kommt ein Album.
Wie kam es zu der Zusammenarbeit?
Ja, die Resonanz ist super. Shoutout Davut. Auch coole Hip-Hop-Story vielleicht noch zum Schluss. Davut hat mich am Hauptbahnhof von Hannover mit seinem Auto abgeholt und ist mit mir zum TV-Straßensound-Studio gefahren. Das war für mich einer der Rap-Momente, dass Davut da auf mich gewartet hatte. So stand, gewunken, kam zu ihm. Das war wirklich
groß. Stichwort Rap-Momente.
Wir haben dich heute auch mit dem Auto abgeholt.
Ja, nee, aber
Ratta hat mich mal zum Hauptbahnhof gefahren.
Ratta hat dich mal...
In seiner G-Klasse und auch ein Videodreh. War eine geile Zeit.
Krass, wie kam das zustande?
Über 100 Black Dolphins sind da alles Freunde von mir. Ich habe so diese Arschloch-Aufgaben gemacht, wie Leute rumfahren oder Burger kaufen.
Ach geil.
Und dann hat er uns nach dem Dreh mal zum Bahnhof gefahren.
Krass. Das war, glaube ich. Wie war die Resonanz?
Auf den...
So für dich?
Also. Er ist sehr gut gefahren.
Okay.
Entspannt. Geil. Dafür, dass er seinen Führerschein erst relativ kurz hat. Das war ja dann, als er auch diesen Führerschein ist da, der Bra ist angeschnallt. Das war so die Zeit.
Ratar feiere ich richtig.
Na, der ist super.
Und der meinte vorhin, dass mit dir im Auto fahren und dabei Katja Krasavice hören, das wäre für ihn genauso krass, wie mit Ratar zu fahren und dabei Death Squad zu hören.
Wow. Ja, krass, ja. Shoutout Katja Krasavice.
Sebi hat eine brennende Frage noch, bevor wir
aufhören. Ja, habe ich ganz vergessen. Findest du Katja besser oder Shirin David?
Wen würdest du lieber küssen?
Beides Clubgängerinnen machen Clubmusik, keine würde ich erstmal küssen.
Okay.
Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich doch Shirin nehmen, weil die hat doch albanische Wurzeln, ne?
Genau. Ich weiß es nicht.
Oder irgendwas ist mit Albanien, und Albanien ist für mich, also wir haben gerade der Patriotismus, Nationalismus ein bisschen beleuchtet, das ist nicht gut, nur Albaner dürfen das. In YouTube-Comments. Finde ich. Also ist meine Meinung.
Das war eine weitere Folge Dress Release, der Podcast, in dem es um Folgendes geht. Sebi, es geht um Eis.
Cash.
Money.
Money, money.
Genau. Danke, dass ihr zugehört habt.
Signe hoch.
Wir die Besten.
Siehst du meinen Pimmelstein? Siehst du meinen Pimmelstein? Siehst du meinen Pimmelstein? Siehst du meinen Pimmelstein? Siehst du meinen Pimmelstein?